eine neue Folge von Zackvault FM. Diesmal mit der Nummer 0x20, das ist die 27. Wir sind gut vorbereitet heute und wie immer mit mir, dem Florian und dem Daniel zusammen. Tschüss. Was?
Hallo, hallo, meinen wir. Willkommen.
Ja,
für Florian ist die Folge schon durch.
Ja, ich bin schon jetzt durch.
Eieiei.
Ja, genau. Wir wollen uns heute...
Sorry. Das war schon gut. Du hast Folge 27 gesagt, oder?
Ja, ja, habe ich gesagt.
Immerhin.
Ja, das hat gepasst. Ich habe statt Hallo und Tschüss gesagt.
Okay.
Sonst hat eigentlich fast alles gepasst, würde ich mal sagen.
Sonst war gut. Denkt euch die Folge. Okay. Ja. Sorry. Aber da hast du mich kalt erwischt. okay, gut, sind wir wach.
Gut.
Ja, wir fassen nochmal zusammen. Folge 27, hallo. Der Kerl, der sich eben verabschiedet hat, ist der Florian. Ich bin der Daniel.
Genau.
Und wir machen doch noch eine Folge.
Ja, können mal schauen, wie lang es geht. Ja, wir wollten uns mal um ein Grundlagenthema unterhalten. Und zwar um Netzwerksicherheit.
Ja, entschuldige ich.
So ein bisschen.
War gut.
Ja. Aber bis wir jetzt wieder reinfinden, ey.
Ja.
Ich weiß auch nicht.
Netzwerksicherheit.
Genau. Ein Grundlagenthema wollten wir uns unterhalten. Wir hatten gesagt, Netzwerksicherheit 1 nennen wir es, ne? Damit wir theoretisch darauf nochmal eine weitere Folge aufnehmen können, wo wir nochmal ein paar neuere, modernere Angriffe mit reinnehmen. Heute soll es aber so ein bisschen, vorsichtig ausgedrückt, um diese Grundlagen gehen. Wir wollen erstmal so das zusammenkehren, wie so Netzwerk grundsätzlich funktionieren und dann geben wir so ein paar. Alter, so wird das.
Sorry, ich krieg mich gleich wieder ein.
Wenn die Folge so jetzt immer weitergeht.
Nein, es hört gleich auf.
Ja, alles gut.
Also da hören wir uns schön das Intro an, total konzentriert, ja, startet du mit dem Tschüss in die Folge. Oh Mann. Ah.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Gott, was haben wir noch was? Oder sind wir durch?
Ich glaube, wir haben noch was.
Ja. Oh, gut.
Also, wir wollen so ein bisschen
mach du mal.
Netzwerkgrundlagen erläutern und so ein paar Klassiker, ein paar klassische Angriffsmethoden erklären. Und da es in diesem Themenbereich verdammt viel zu erzählen gibt, nennen wir die Folge einfach Netzwerkgrundlagen 1. Oder Netzwerkangriffe 1?
Ich weiß ja, nicht. Netzwerksicherheit haben wir es eigentlich.
Ja, okay.
Oder?
Ja.
Wir wollten ja auch über Verteidigungsmöglichkeiten und so sprechen. Ne? So.
Genau. Ja. MAC-Adressenfilter an und gut ist. Ne?
Ja.
Aber gut, dafür müssen wir erstmal erklären, was eine MAC-Adresse ist.
Genau.
Dafür dann nochmal zurück zu den Grundlagen. Du hast ja wahrscheinlich schon eine grobe Idee, wo du anfangen wolltest, oder?
Genau, es gibt ja also ein Referenzmodell, an dem wir uns da eigentlich immer orientieren. Es gibt zwei Referenzmodelle. Das eine ist das ISO-OSI-Referenzmodell und das zweite ist so das TCP-IP-Referenzmodell. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin mit beiden eigentlich unglücklich. Also ich finde eigentlich das TCP-IP-Referenzmodell immer so ein bisschen besser, aber dann fehlt dann doch so ein paar Schichten, die man noch unterteilen müsste. Genau, jetzt muss ich kurz bloß schauen, dass ich hier alles zusammenfinde. Genau, also ISO-OSI-Modell, wir unterteilen einfach die Übertragung von Daten, die wir, also Alice und Bob wollen sich unterhalten und Alice schickt ein Paket oder Daten los und wie kommen jetzt diese Daten von Alice zu Bob rüber und da gibt es, es gibt hier ein gewisses Schichtenmodell und dieses Schichtenmodell hat den Vorteil, wenn wir das in so Schichten aufteilen, dann können wir die eine Schicht auch austauschen durch eine andere durch ein anderes Protokoll zum Beispiel. Also das ist so die Idee dahinter, dass wir es möglichst wiederverwendbar haben und auch einzelne Schichten austauschen können.
Ja.
So, und wir haben bei dem ISO-OSI-Modell haben wir 7 Schichten. Wir fangen von unten an zu zählen. Das erste ist diese Bit-Übertragungsschicht. Da werden wir uns jetzt nicht besonders lange damit aufhalten. Das sind einfach, das Übertragungsmedium, das kann WLAN sein, das kann irgendwie Ethernet sein, das kann irgendwie sein. Also da geht es dann auch in die die Bits werden dann irgendwie auch, ja, irgendwie übertragen, könnte also auch über analoge Leitungen zum Beispiel. Genau, kann auch über Glasfaser sein oder wie auch immer.
Genau, also das ist die unterste Schicht. Das ist mehr oder weniger E-Technik.
Kram,
mit dem man sich da rumschlägt. Und genau, das kann eben sein, dass man die Bits auf irgendeine Art und Weise auf die WLAN-Trägerwelle moduliert. Das kann aber auch sein, dass die Bits eben aufs Ethernet-Kabel moduliert werden. Und das wird auch die physische Schicht genannt, der Physical Layer. Und genau, um den geht es heute bei uns nicht so viel.
Genau.
Aber das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel für diese Modularität, die uns dieses Schichtenmodell bietet. Der Programmierer, der jetzt irgendwie eine Anwendung entwickelt, die irgendwie mit dem Netzwerk kommuniziert oder irgendeinen Server anspricht, der möchte sich ja nicht damit rumschlagen, welche Art von physischem Medium jetzt verwendet wird und dann dementsprechend das anpassen müssen. Das heißt, er kann einfach davon ausgehen, dass die drunterliegenden Schichten in der Lage sind, beispielsweise IP-Pakete zu transportieren und kann dann IP-Pakete reinreichen. Oder das geht vielleicht noch eine Schicht höher, dass er einfach TCP-Pakete aufmachen kann.
Genau.
Aber da kommen wir ja jetzt noch zu.
Genau. Also theoretisch können jetzt die anderen Schichten alle gleich bleiben. Wir tauschen jetzt nur die Bitübertragungsschicht aus. Statt WLAN nehmen wir Ethernet und alles kann oben gleich bleiben. Also das ist so ein bisschen, genau, eigentlich ganz gutes Beispiel da. Dafür können wir schon mal was austauschen. Ja,
ja.
Dann die zweite Layer 2 ist die Sicherungsschicht. Da fängt eigentlich jetzt für Informatiker und Informatikerinnen eigentlich schon so ein bisschen die Welt an. Da haben wir es schon direkt mit Bits und Bytes zu tun. Da nennen wir die Daten, die verschickt werden, werden in Frames verschickt. Zugehörigkeit, muss ich auch nochmal schnell Notizen aufmachen. Ist die MAC-Schicht oder Media Access
Control.
Access Control, genau.
Mhm.
Die wesentlichen Aufgaben sind die Steuerung des Medienzugriffs, wie du schon gesagt hast, ne? Media Access Control, MAC. Das heißt, welcher Verteiler wird genutzt? Da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Da gibt es zwei Technologien, wobei ich würde mal sagen, eher nur mal eine Technologie, das ist der Hub oder der Switch. Das heißt, ihr steckt euer Netzwerkkabel an einen Switch an und dann werden die Daten verteilt entsprechend. Steuerung des Medienzugriffs heißt aber auch, dass zum Beispiel wir Kollisionen unter Umständen vermeiden. Da gibt es auch spezielle Techniken dafür, um Kollisionen zu vermeiden. Bei WLAN zum Beispiel müssen wir da ein bisschen mehr drauf achten.
Mhm.
Fehlerüberprüfung zum Beispiel, Erkennen von Übertragungsfehlern. Ja, und die Adressierung innerhalb des Netzwerkes und da die Besonderheit von direkten Verbindungen. Ja, Jeder kennt vermutlich eine IP-Adresse. Das ist auch das, womit man so im Internet hauptsächlich kommuniziert. Aber wenn wir innerhalb eines Netzwerkes sind, direkte Verbindungen haben, dann ist der MAC-Layer dafür zuständig. Und genau, da müssen wir uns noch drum kümmern. Also wie kommen die Frames dann zu dem Empfänger? Und wie kann ich dann diese IP-Adressen, die ich habe, irgendwie in MAC-Adressen, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, irgendwie umwandeln und zurückwandeln? Also da brauche ich irgendeinen Mechanismus dafür.
Mhm.
Genau.
Okay.
Ich schaue gerade, über was wir noch sprechen könnten. Ja, also vielleicht, weil das nachher vielleicht auch noch bei einem Angriff wichtig wird, so die Unterscheidung zwischen einem Hub und einem Switch. Wenn man sich jetzt an einen Hub ansteckt, dann Hub ist dumm. Der nimmt die Pakete oder die Frames, die er bekommt und sendet sie an alle Teilnehmer, die sich da in den Hub quasi reingesteckt haben. Und ein Switch ist ein bisschen intelligenter, der merkt sich quasi, aha, da kam jetzt ein Frame an von der und der MAC-Adresse und kann dann die Daten auch wirklich an den Empfänger weiterleiten, der dort eingesteckt ist. Das heißt, der braucht auch einen internen Speicher, da kommen wir später nochmal dazu. Dieser Speicher nennt sich Content Addressable Memory, CAM Table. Und da merkt er sich quasi, wer wo irgendwo angesteckt ist. Und das ist natürlich auch schon gleich ein Security-Feature, weil ich sag jetzt mal, wenn ich mich irgendwo per Telnet, also einem Klartext-Protokoll, irgendwo mit meinem Benutzernamen und Passwort einlogge, dann würde das in dem ersten Beispiel, wenn wir ein Hub haben und der Daniel hängt da eben auch mit dran, dann würde der, wenn der mal kurz ein Programm aufmacht, würde eben auch die Daten sehen, die ich eigentlich verschicke, das heißt mein Benutzernamen und Passwort, weil es eben eine Klartextübertragung ist. Und das wäre beim Switch nicht der Fall. Beim Switch weiß er nämlich, Moment mal, der Daniel, der hat bei dieser Kommunikation überhaupt nichts zu suchen und würde diese Frames eben nicht an den Daniel weiterleiten, sondern eben nur an den Server und eben zu mir. Ja, das ist also auch gleich ein Security-Feature.
Ja. Ja, eins, auf das man sich nicht verlassen sollte.
Nee, genau.
Wenn du dich irgendwo per Telnet einloggst, dann kriegen viele Maschinen unterwegs wahrscheinlich die Möglichkeit, deine Credentials zu sehen.
Genau. Ja, richtig, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses ARP, was wir schon eingesprochen haben, Address Resolution Protocol, also das ist das Protokoll, wo wir von der höheren Schicht eine, also die Kommunikation findet ja meistens mit IP-Adressen statt. Und damit wir aber die MAC-Adresse rausfinden, gibt es eben dieses ARP. Das ist das ein Protokoll, was genau diese Auflösung macht. Wir hatten ja schon mal über DNS gesprochen, wo wir Domains auf IP-Adressen aufgelöst haben und vice versa, also umgekehrt. Und im Prinzip haben wir hier mit ARP das Gleiche. Wir lösen jetzt IP-Adressen in MAC-Adressen auf. Also auch so eine Art Telefonbuchsystem, allerdings auf einer anderen Schicht. Ne?
Genau, also da können wir vielleicht vorher noch kurz erwähnen, dass die nächste Schicht, die wir jetzt hatten nach dem MAC-Layer, also die dritte ist eben die Internetschicht, glaube ich, ne? Sagt man auf Deutsch,
ja.
Auf der IP-Adressen quasi das Hauptadressierungsmerkmal sind. Und genau, das ARP-Protokoll kommt eben genau da zum Einsatz. Wenn ich jetzt ein IP-Paket verschicken möchte und dass die Schichten nach unten wandert, damit es dann im Endeffekt auf die Trägerwelle moduliert werden kann, dann muss ich zwischendurch irgendwann diese IP-Adresse dahingehend auflösen, dass ich eine zugehörige MAC-Adresse habe, damit ich dann die MAC-Frame verschicken kann. Und das macht eben ARP, das Address Resolution Protocol.
Im Deutschen heißt die Vermittlungsschicht.
Ah, okay.
Ja.
Echt?
Mhm.
Die dritte quasi?
Mhm.
Okay.
Ich glaube, wie hast du gesagt, IP-Schicht oder Internetschicht? Ich glaube, so heißt sie im TCP-IP-Referenzmodell.
Okay. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Vermittlung, genau.
Mhm. Ja. Aber ich würde mal jetzt behaupten, Genau, vielleicht noch eine Sache, die man zu ARP hinzufügen kann. Es gibt auch einen Modus von ARP, wo man nicht fragen muss. Also normalerweise ist es so, ich möchte jetzt mit einer IP-Adresse reden und ich habe nur eine IP-Adresse und dann frage ich über das ARP-Protokoll, Moment mal, wer in meinem Netzwerk hat denn die IP-Adresse 192.168.1.1 und dann antwortet mir diese Rechner, ja, das bin ich und hier ist meine MAC-Adresse. Das kann man aber auch andersrum machen. Und zwar kann man auch sagen, ich habe jetzt eine neue MAC-Adresse, bitte merkt euch die mal. Ja, also man kann den auch umdrehen und kann, genau, das wird auch später nochmal ein bisschen interessanter. Genau, vielleicht auch ein Mechanismus auch schon ein bisschen zur Abgrenzung von der Vermittlungsschicht ist, ARP ist Link Local, das heißt also, wir befinden uns immer in unserem lokal direkt verbundenen Netzwerk. Wir sprechen nicht mit dem Internet, wir gehen nicht raus und schicken irgendwie, findet noch kein Routing oder ähnliches statt, sondern das alles ist lokales Netzwerk. Genau.
Ja.
Ja, und dann sind wir eigentlich schon in der Vermittlungsschicht.
Genau. Also IP jetzt.
Ja. Richtig, genau. Also im Englischen heißt Network Link Vermittlungsschicht, genau. Und da jetzt auch wieder zur Abgrenzung. Jetzt können wir ja mal kurz ein Problem skizzieren. Und zwar wenn wir nur Mac zur Verfügung hätten, und wir möchten jetzt ein Internet bauen. Dann hängt da ein Switch und an dem Switch hängt ein weiterer Switch und da hängen auch viele, ganz viele Rechner und an dem Switch hängen wieder ganz viele. Und das führt zu einem klaren Skalierungsproblem, weil ich habe dann plötzlich Tausende an Rechner und ich frage an, wer hat denn die MAC-Adresse? Das muss alles nochmal weiter verbreitet werden. Das sind auch solche Broadcast-Frames, das heißt, die werden dann auch an alle weitergeleitet, weil ich ja noch nicht weiß, wo diese Person, wo der Rechner unter Umständen ist. Das heißt also, wenn wir nur den Mac-Layer zur Verfügung hätten, das würde nicht skalieren. So, und deswegen haben wir jetzt, die Probleme sind, skaliert nicht für große Netzwerke, diese ARP-Requests würde alles zufluten, es würde alles ewig dauern, das skaliert nicht. Diese Tabellen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die Tabelle nennt sich Forwarding-Tabelle, die auf CAM gespeichert wird, kommen wir gleich nochmal dazu, die werden riesig groß, weil ein Switch muss ja alles wissen, auf wo überall was gespeichert ist. Und auch ein Problem ist, diese MAC-Adressen bieten eben keine logische Struktur. Also ich kann mein Netzwerk irgendwie nicht schön strukturieren. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist der Homeoffice-Segment und das ist irgendwie das der erste Etage und das ist die Abteilung oder so. Das kann ich nicht machen, weil diese MAC-Adressen sind, hatten wir auch schon mal bestimmt in der vorherigen Folge, die sind einfach fest von der Netzwerkkarte, von dem Netzwerkkartenbetreiber ist das vorgegeben, eine eindeutige Hardware-Adresse.
Und die haben dann häufig so einen Präfix, je nachdem von welchem Hersteller die sind, hat jede Herstellerfirma dann ein eigenes Präfix und gibt die MAC-Adresse vor, genau, man kann sich keine schöne Struktur bauen. Also du hast jetzt mit dem Gedanken gespielt, sowas wie das Internet auf Mac-Ebene zu bauen.
Ja, also nur damit, ich finde das immer ganz gut, so das Problem zu skizzieren, weil man könnte ja sagen, ja, warum, jetzt habe ich ja eine Adressierung, ist doch wunderbar, funktioniert ja alles, jetzt brauche ich so was Blödes, ich muss was hin und her transferieren, warum kann ich nicht einfach das nehmen? Also nur damit der Schritt klar ist, es würde nicht funktionieren. Also es ist klar ein klares Skalierungsproblem. Und dafür ist jetzt eben diese Vermittlungsschicht eben da und hier haben wir die Aufgaben strukturierte Aufteilung der Netzwerke, Verbindung unterschiedlicher Ethernet-Netzwerke, global eindeutige Adressierung, da sind wir im Internet quasi. Wir haben Routing, das heißt, wir überlegen, wie wir zu einem Ziel kommen, auch über mehrere und unterschiedliche Hops. Genau, und dann haben wir noch einen weiteren Teil, der ist eine Fragmentierung. Es kann auch mal sein, dass mein Frame, was ich da so reinquetschen will, zu groß ist, dann muss ich es je nach Version unterteilen. Genau, und da kennt mit Sicherheit auch schon jeder, das ist dann IPv4 und IPv6. Also IPv4 ist eigentlich sollte nicht mehr verwendet werden, zieht sich aber leider ein bisschen. wie alt ist, ich glaube, IPv6 ist auch schon über 20 Jahre alt, ne?
Ja.
Also schon, genau. Ja, da gehen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht so im Detail jetzt drauf ein, aber das sind jetzt so die grobe, ja. Die groben Aufgaben von dieser Schicht. Mhm. Genau. Ja, dann muss ich gucken. Genau, dann kommt der Transport Layer, die Transportschicht. Das heißt, wie kriege ich dann die Daten von A nach B? Wir haben nämlich da auch noch ein kleines Problem, und zwar es gibt immer wieder Störquellen. Es kann sein, dass mal ein Paket verloren geht. Wenn ein Router ganz viel zu tun hat, kann der auch nicht jedes Paket annehmen. Dann gehen auch mal Sachen verloren. Je nachdem, wie wichtig das jetzt ist, muss ich mir Gedanken machen, will ich alle Daten haben? Was passiert denn, wenn jetzt mal, wir haben ja vorhin auch gerade gehört, der kann auch mal eine andere Route nehmen. Diese Route kann mal länger dauern, die andere kann kürzer dauern. Das heißt, es kann auch mal ein Paket, was später gesendet wurde, früher ankommen, und all solche Möglichkeiten. Und darüber muss man sich irgendwie Gedanken machen. Und da gibt es, ich würde mal sagen, so zwei Hauptprotokolle. Habe ich irgendwas
nee, gesagt? Nee, ich musste wieder an das Tschüss denken, okay. Sorry. Ja. Die Abstände werden schon größer.
Okay, alles klar, gut. Genau, wir müssen dann die Sendung verabschieden mit Hallo, ne? Das ergibt sich dann aus der Logik eigentlich, ja.
Ja.
Genau, da gibt es also zwei große Bereiche. Das eine ist UDP, User Datagram Protokoll, und das andere ist TCP, Transmission Control Protokoll. Genau. Es gibt mittlerweile noch deutlich mehr. Hat sich nämlich herausgestellt, dass TCP ein bisschen unflexibel ist. Es gibt da ein paar Probleme. Da werden wir auch bestimmt im Laufe der Sendung noch mal ein bisschen eingehen. Und mittlerweile baut man quasi neue Transportprotokolle einfach auf UDP auf, ist dann eben deutlich flexibler als bei TCP, wo ein neuer Standard rauskommen muss, wo der TCP-IP-Stack in den Betriebssystemen umgebaut werden muss und so weiter und so fort.
Mhm.
Genau, UDP ist erstmal schick raus und viel Glück, dass irgendwas ankommt. Also das ist eigentlich das Minimum an was so ein Protokoll hat. Genau, ein wichtiger Aspekt ist auch noch dabei, das ist Multiplexing. Ich möchte ja, wenn ich jetzt mit einem Server, also Alice und Bob unterhalten sich, und Alice und Bob möchten vielleicht auch mehr Dinge tun. Sie möchten chatten, sie möchten E-Mails, sie möchten Dateien übertragen und so weiter und so fort, und auch unter Umständen mit den gleichen Protokollen. Und dafür ist diese Schicht ebenfalls da. Multiplexing heißt, wir brauchen noch eine Unterscheidung irgendwie. Und das sind die Portnummern. Genau, das sind 16-Bit. Da unterscheidet sich nochmal, das gibt es auf der Senderseite und der Empfängerseite, beides mal, die müssen sich auf ein Portnummer einigen, und dann haben wir eigentlich ein sehr eindeutiges Identifikationsmerkmal. Das ist meistens eine 5-Tuppel, nennt man das. Das ist die Absender-IP-Adresse, Absender-Port, Empfänger-IP-Adresse, Empfänger-Port und das Transportprotokoll. Also diese 5 Informationen machen dann eine Verbindung eindeutig. Ja, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht erkläre ich das jetzt, das wird nachher noch ein bisschen wichtiger. Es gibt auch, bei TCP hat eben diese ganzen Mechanismen, dass die Pakete alle in der richtigen Reihenfolge ankommen, dass auch alle komplett ankommen. Also wenn man ein Paket verloren gibt es Mechanismen zu sagen, ja, sorry, habe ich jetzt irgendwie nicht bekommen, kannst du mir das nochmal senden, bitte? Und das passiert über solche Bestätigungen, Acknowledgements. Das heißt also, wenn ich ein Paket losschicke, dann schickt mir die Antwort, ja, habe ich bekommen. Und dann weiß ich, gut, jetzt, dann kann ich auch mal zwei losschicken, und dann sagt er, jo, beide bekommen. Und somit gibt es eine Möglichkeit zu wissen, dass alle Pakete, die ich losgeschickt habe, auch wirklich ankommen. Ja. Genau, und wir haben jetzt aber ein oder zwei Probleme, die auch TCP behebt. Das erste Problem ist, das erste Problem ist, Alice hat jetzt eine Gigabit-Leitung. Und Bob hat jetzt nicht so viel Geld und hat irgendwie bloß so eine 10 Mbit Leitung. So. Die sollen aber auch miteinander die müssen auch Daten übertragen, und jetzt würde ja Alice quasi einfach alles rausblasen, was geht, und man würde jetzt Bob komplett überfluten und würde gar nicht hinterherkommen mit dem System. So, und dafür haben wir dafür gibt es ein System, das nennt sich Flow Control. Das heißt, wir überfluten die andere Seite nicht, sondern die andere Seite, ja, jetzt da habe ich wieder, jetzt kannst du mir wieder ein bisschen was schicken und jetzt mach ein bisschen langsamer. Also das ist für, dass ich nicht die andere Seite komplett überzuflute, weil meine Netzwerkkarte oder der Prozessor und alles das alles hergibt und die andere Seite eben nicht. Ja. So, das ist aber jetzt, genau, das ist quasi nur die beteiligten Kommunikationspartner. Und dann gibt es das Problem aber auch auf Internetseite. Das heißt also, Alice und Bob unterhalten sich, aber dazwischen sind irgendwie ganz viele Router und auch die können mal überlastet sein. Und diese Überlastung, das nennt sich Congestion. Das heißt, dafür gibt es eben auch einen Mechanismus, um zu erkennen, dass irgendwie jemand auf der Leitung gerade nicht so schnell die Daten hin und her schieben kann und dass man dann doch seine Übertragungsrate etwas niedriger halten muss. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, Beispiel wieder Alice und Bob, die haben eine Gigabit-Leitung und irgendwo ein Router jetzt dazwischen hat jetzt nur eine 10-Mbit-Leitung, dann muss die Übertragung trotzdem funktionieren. Wenn wir jetzt nur diesen Flow-Control-Mechanismus nehmen, dann, Alice und Bob haben ja ein Gigabit, alles gut, ne? Die können Daten hin und her schaufeln, aber der Router dazwischen, der kommt nicht hinterher. So, und dafür gibt es eben auch einen Mechanismus, Congestion Control, und der ist auch in das Protokoll mit eingebaut. Ja. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen noch?
Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben auch schon öfter mal in vorherigen Episoden über TCP versus UDP gesprochen.
Genau.
Also was noch wichtig wäre, UDP ist irgendwie, vergleicht man gerne mit der Postkarte, die wird einfach abgeschickt und man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und TCP ist dann halt die verbindungsorientierte Variante. Das heißt, man macht da so ein Handshake, da fließen dann mal Pakete hin und her und dann wird die Verbindung aufgebaut und man hat einen bestehenden Kanal, durch den man dann halt mit den Sicherheitsgarantien, die du gerade genannt hast, und den Mechanismen längerfristig Daten austauschen kann.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, eine grobe Idee ist bestimmt da.
Genau. Nur nochmal der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich noch deutlich mehr Transportprotokolle. Multipass-TCP gibt es, Microtransportprotokoll, Quick, da werden wir nachher auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Genau, und dann haben wir drei Ebenen, die ich persönlich immer ein bisschen besser finde. Und das finde ich jetzt eben bei der TCP-IP-Referenzmodell besser. Da sind jetzt diese drei Schichten, die letzten drei Schichten sind quasi nochmal zusammengruppiert. Und zwar ist es die Sitzungsschicht, die Darstellungsschicht und die Anwendungsschicht. Ja, und diese drei Schichten sind im TCP-IP-Referenzmodell einfach die Anwendungsschicht. Fertig. Ja. Und die Differenzierung ist auch manchmal aus meiner Sicht ein bisschen schwierig oder heutzutage auch ein bisschen schwieriger geworden. Eine Sitzungsschicht gibt es theoretisch, wir hatten auch bei TLS auch schon mal ein bisschen gesprochen, da gibt es ja auch so eine Sitzung, das wäre dieser Teil. Die Darstellungsschicht ist irgendwie, ja, wie werden die Zeichen dargestellt, ASCII, UTF-8 und so weiter und so fort. Und dann wäre nochmal die Anwendungsschicht drüber, irgendwie HTTP oder sonst irgendwie was, aber ja, da kommt dann einfach die Applikation, mit der man reden, also mit der man da arbeitet, irgendwie drauf. Ne?
Ja, ab der Schicht, also 5 und drüber, verwäscht sich das Ganze auch so ein bisschen. Ja. Da kann man jetzt nicht mehr klar sagen, das eine ist komplett modular und transparent unter der anderen. Das ist einfach ein bisschen durchmischter alles. Und ich finde das auch voll okay zu sagen, dann kommt die Anwendung.
Ja, genau. Also es wird jetzt auch für den Podcast, also für das, was wir jetzt besprechen, wird es nicht relevant sein. Genau. Gut. Ich überlege gerade, wenn wir irgendwas vergessen haben, werden wir es einfach im Laufe der Angriffe nochmal kurz erläutern, wenn uns was wichtig erscheint oder ob wir was vergessen haben, oder?
Nö. Ist jetzt dann zu spät.
Ja, ab gut.
Würde ich sagen, gibt es keine
Problem. Ja, hast du recht. Ja, das.
Irgendwann muss man auch mal einfach Tschüss sagen. Ja. Ne?
Vielleicht auch mal ein bisschen früher. Ne? Also
ja, einfach mal ganz überraschend. Ja.
Gut.
Okay.
Ja, jetzt wären wir schon beim ersten Angriff eigentlich, ne? Wir hatten was genannt, Network Tapping.
Genau.
Ja, also das heißt, die, das, ich würde mal das bezeichnen als das Mitlesen des Netzwerkverkehrs. Das kann man auch aufteilen in so zwei Bereiche, Hardware und Software. Vielleicht fangen wir erstmal softwaretechnisch an. Softwaretechnisch, die Netzwerkkarte filtert bereits auf Mac-Layer die Frames. Das heißt, die MAC-Adresse, also die Netzwerkkarte, weiß ja bereits, welche Hardware-Adresse, also MAC-Adresse sie hat. Und sollte jetzt ein Frame vorbeikommen, was gar nicht für diese Netzwerkkarte adressiert ist, dann würde die Netzwerkkarte das gar nicht erst annehmen. Ne? Weil das würde ja zusätzliche Last erzeugen. Die Netzwerkkarte müsste zum Betriebssystem gehen, müsste sagen, ja, immer kurz aufwecken. Ich habe hier, du musst dich mal drum kümmern. Und das Betriebssystem sagt, ja, was weckst du mich? Das Ding ist überhaupt nicht für mich, lass mich in Ruhe. Ja, also und da gibt es quasi schon eine Art Filter. Nur die Frames, die mit dieser MAC-Adresse, die werden an weitergeleitet an das Betriebssystem.
Mhm.
So, und diesen Mechanismus kann man ausschalten. Also vielleicht nochmal, bevor wir das erklären, natürlich kann ich die Frames und Pakete, die alle da schon ankommen, die kann ich genau alle mir genau anschauen.
Ja.
Da gibt es eben so Tools wie TCP-Dump, Wireshark, T-Shark, Ngrep, whatever, you name it. Gibt es also verschiedene Tools, die einem das alles anzeigen, wo man dir sich die alle Sachen alles anzeigen lassen kann.
Mhm.
Jetzt geht man da, wenn wir mal das Beispiel von vorhin nehmen, wir haben einen Hub, das heißt, der ist dumm, der schickt einfach mal alles raus und jetzt Alice und Bob unterhalten sich per Telnet, das heißt Klartext, Mensch, das ist doch toll, da möchte ich mal dieses Passwort mitlesen. Dann muss ich aber meine Netzwerkkarte dazu überreden, zu sagen, okay, bitte jedes Frame, was vorbeikommt, das leitest du jetzt weiter. Dieser Modus nennt man Promiscuous Mode. Das können eigentlich heutzutage alle Netzwerkkarten oder beziehungsweise bei WLAN-Karten gibt es, glaube ich, ein paar, die das nicht können, aber generell gibt es eigentlich alle, die das unterstützen. Dazu muss man Administrator sein auf dem System und dann, wenn dieser Promiscuous Mode gesetzt ist, dann, dann gibt es die Netzwerkkarte einfach alle Frames und Pakete weiter und dann kann ich mir das eben auch anschauen mit den Tools, die wir vorhin schon genannt haben. Wireshark, T-Shark, Ngrep, ja, genau.
Mhm.
Genau, das ist, wie nennt man das? Das nennt man irgendwie Netzwerk-Sniffing, Capturing, irgendwie so, würde ich mal sagen. Ja. Ne, so nennt man das.
Ja, klingt gut.
Es gibt noch einen weiteren Mechanismus, den würde ich jetzt mal hier benennen, so zur Vollständigkeit halber, und zwar moderne Switcher haben auch sowas wie Port-Mirroring. Das heißt also, der Netzwerkverkehr, der auf einem Port rankommt, den kann ich auch nochmal spiegeln irgendwo anders hin. Das ist meistens auch zu Debugging-Zwecke ganz interessant. So, irgendwas funktioniert nicht. Spricht der überhaupt mit dem? Da haben wir natürlich, dann steht dieser Aufbau von diesem Switch eigentlich dem Ganzen ein bisschen entgegen. Und dann kann man dort auf modernen Switcher kann man dann dieses Port-Mirroring einschalten und kann sagen, ja, alle Pakete, die da ankommen, bitte nochmal hier hinschicken, damit ich mir das anschauen kann. Ist jetzt aber eigentlich kein richtiger Angriff, aber ja, kann ich mir das eben auch anschauen.
Könnte man für einen Angriff missbrauchen, natürlich, wenn man jetzt irgendwie Privilegien auf dem Switch hat und das unbemerkt einschalten kann. Kann allerdings auch zu Sicherheitszwecken eingeschaltet werden, wenn man beispielsweise den Traffic in einem Netzwerksegment überwachen möchte. Dann bietet sich diese Funktion natürlich auch an, weil man dann den gesamten Traffic für alle Teilnehmer, die an dem Switch hängen, schön bequem aus einem Port rausleiten kann und Analysen fahren kann, irgendwelche Zaubertools draufschauen lassen kann, die dann einem Bescheid sagen, wenn da Dinge passieren, die nicht passieren sollten oder ähnliches.
Mhm. Ja. So, das wäre jetzt mal die Software-Seite. Und von der Hardware-Seite, da gibt es auch Möglichkeiten. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken in meinen Notizen. Da gab es einen ganz spannenden Artikel, der ist schon ein bisschen älter, 2013, als die Snowden-Leaks rauskamen. Hat man rausgefunden, dass die NSA quasi alles überwacht oder beziehungsweise sich auch so gut wie den ganzen Internetverkehr irgendwie mal rüber kopiert. Genau, beziehungsweise ist nicht ganz korrekt. Also es ist sind es die Briten mit ihrem GCHQ und die geben aber das Ganze mit diesen die Daten an die NSA weiter. Genau. So, und da gibt es so Unterseekabel, diese ganzen Glasfaserkabel, die da zusammenkommen und dort kopieren die sich einfach die Daten. Es waren 2013 21 Millionen Gigabyte pro Tag, die da zusammenkommen. Wow. Und laut den Dokumenten wurde diese Daten für einen Monat gespeichert. Genau. Scheint dir das jetzt wenig oder?
Die haben ein paar große Festplatten, denke ich, ne?
Ich glaube schon. Das kriegen die, glaube ich, hin. Ne?
Ich war noch kurz am Umrechnen. 21 Millionen Gigabyte, ne?
Ich bin auch immer, wie war denn das? Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Haben die Million, ist das nicht was anderes wie bei uns?
Ne, Millionen sind Millionen. Nur dann kommt dort Billion und das wären unsere Milliarden.
Ah ja, stimmt, genau so war es. Ja, genau.
Aber
da. Okay.
Ich war noch Million war. Jetzt mal ja, ganz grob überschlagen, hätten wir dann 21.000 Terra, jetzt ganz grob gerundet, ne? Und dann wären das irgendwie 21 Petabyte oder so, ne?
Ja.
Ja,
genau.
Am Tag. Die speichern das für einen Monat.
Ja.
61, 600, ja, doch. Ja, die haben ein paar Festplatten, ne?
Genau.
Aber spannender war ja, wie sie daran kommen. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, oder?
Ja, genau. Also früher gab es dort, in dem Artikel steht, dass es früher wirklich unter See passiert ist. Da gibt es eben solche Amplify-Stations, wo die Signale nochmal verstärkt werden, weil die über eine sehr, sehr lange Strecke quasi übertragen werden. Da übernimmt dann das Signal langsam ab. Die müssen wieder verstärkt werden. Da hat man sich damals so ein bisschen reingepackt, aber es war natürlich ein riesiger Aufwand. Da musste man immer irgendwie unter See hin und wieder die Daten mitnehmen. Mittlerweile macht man das aber an Land. Das ist deutlich einfacher. Und bei Glasfaser ist es so, dass die, es wird jetzt physikalisch, auch da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber dass diese, so die Glasfaser funktioniert ja, dass das quasi Totalreflexion innerhalb dieses Mediums ist, so dass quasi keine Daten, also deswegen ist es auch, muss man auch sehr vorsichtig sein, man kann die nicht irgendwie beliebig biegen, also auf der einen Seite ist es Glas, auf der anderen Seite gehen dann die Daten quasi raus. Und genau das ist der Punkt, den die sich da zu Nutze machen. Also wenn man die Kabel ein bisschen biegt, dann ist in dem Bereich diese Totalreflexion nicht mehr gegeben und ein Teil des Lichtes kann außerhalb des Mediums geraten. Und da braucht man ein entsprechendes Gerät, was es gibt, was es zu kaufen gibt. Solche Geräte kosten 1.000 US-Dollar, die diesen entsprechenden Biegeradius einstellen. Und das merkt man so gut wie nicht. Auf der einen Seite wird quasi der eine Teil immer noch weiter übertragen. Und wenn mal irgendwie was dazwischen geht, dann wird das sowieso hier irgendwann im Protokoll wieder weiter. Also irgendeine Schicht kümmert sich darum, dass das Paket vielleicht nochmal übertragen wird.
Ah, okay. Ich hätte jetzt in meinem naiven Verständnis gedacht, da muss ja dann irgendwie die Signalstärke abnehmen oder irgendwie Signal-to-Noise-Ratio oder irgendwie sowas. Aber gut, oder der nächste aktive Verstärker auf der Strecke, der bügelt das wieder aus oder so.
Genau. Also man muss sagen, es gibt ein paar mehr. Es gibt ein paar mehr Geräte. Das Gerät, was ich jetzt hier gesagt habe, ist eins. Es gibt auch so ein Prisma. Das ist allerdings schon eine, das ist jetzt Das Gerät, was ich vorhin erwähnt habe, kann quasi einfach nur um die Faser gelegt werden. Ich brauche nicht irgendwas machen. Mhm. Es gibt aber auch so ein Prisma, wo einfach das Licht quasi nochmal woanders rausgeht, an einer anderen Stelle, und dann nimmt das Ding wieder auf. Also es gibt auch sowas, je nachdem, wie das installiert ist.
Mhm. Mhm.
Genau. Ja.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es gab doch auch für so Abhöraktionen so Geschichten, wo die sich irgendwie mit dem U-Boot auf ein Unterseekabel gesetzt haben und dann irgendwie das Signal wirklich ausgeleitet und wieder eingespeist haben und sich zwischendurch irgendwie ein Backup gezogen haben.
Genau, so war es auch früher, aber es ist halt aufwendig. Ne? Man muss immer mit dem U-Boot irgendwie hin und deswegen ist es mittlerweile einfach einfacher, wenn die in diesem Five Eyes Konsortium da drin sind, dann sollen die Briten da einfach mal so ein Gerät drumherum bauen und dann die Daten abgreifen und einfach weiterschicken. Ne?
Okay. Ähnliche Geräte gibt es natürlich auch für Ethernet zum Beispiel. Irgendwie, man hat kleine passive Geräte, die kann man sich auch einfach kaufen. Wenn man mal irgendwie nach Network-Tab sucht, findet man da direkt schon Produkte. Ist im Prinzip wie dieser spiegelnde Port von dem Switch. Also man steckt das Ethernet-Kabel rein, auf der anderen Seite wieder raus, und dann gibt es da irgend so einen Monitoring-Port, der einmal alles, was durch das Gerät läuft, durch das Tab läuft, einmal extra ausspeist. Und natürlich auch irgendwie ohne Delay und so, dass es in der Praxis quasi nicht merkbar ist, dass da jetzt so ein Gerät zwischenhängt, wenn man irgendwann mal physischen Zugriff kriegt und dann einfach so ein Network-Tab dazwischen hängt, kann man sich den ganzen Traffic ausleiten, ohne dass es groß gemerkt werden kann.
Mhm. Jo. Haben das, glaube ich, wird es jetzt. Oder hast du noch ein Hardware-Device?
Nö, ich glaube, das passt.
Genau, aber vielleicht nochmal so zusammengefasst: Man muss halt, Netzwerk ist per Default unsicher.
Genau.
Wir können ja bei WLAN ist es ja noch einfacher. Jeder, der irgendwie ein Empfangsgerät hat, kriegt das einfach auch mit. Also wir können ja WLAN nicht so beschränken, dass es nur in einem bestimmten Bereich ist, sondern jeder, der in Empfangsreichweite ist und ein entsprechendes Gerät, was das Modulation, dass das Ganze demodellieren kann und interpretieren kann, dann kann ich damit was anfangen. Mhm. Ne? Also das muss man muss einfach sagen, Netzwerke sind per Default einfach unsicher. Ne?
Genau, also jetzt im Falle vom WLAN ist es in der Praxis ein Computer mit einem WLAN-Adapter, den man eben in diesen Promiscuous-Mode setzen kann, sodass dass er alle Pakete anzeigt und verarbeitet, die er so aufschnappt auf der Leitung. Also der Leitung, was in dem Fall dann das Medium Luft ist. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Also da ist es noch trivialer, weil man nicht mal was Besonderes braucht. Man kann die Pakete theoretisch einfach mithören, wenn sie im Klartext verschickt werden.
Okay, erster Angriff, der ist aber, ich würde mal jetzt auch sagen, ein bisschen genereller ist. Wir haben eine Spezifikation von einem Protokoll, wie ein Protokoll funktionieren soll. Und jetzt kann man sich daran halten oder nicht. Und allerdings ist es nicht ganz so einfach. Also das Betriebssystem hat die Aufgabe, möglichst viel zu erledigen. Das heißt, wenn ich ein Programm schreibe, möchte ich jetzt diese ganzen Protokolle, die wir jetzt besprochen haben, nicht alle selber programmieren, sondern bin eigentlich ja nur an den Daten interessiert. Und deswegen übernimmt das Einpacken und Auspacken dieser Pakete alles das Betriebssystem. Das heißt, im Betriebssystem ist ein TCP/IP-Stack entsprechend implementiert. Das heißt, ich gebe aus dem Programm,
Entschuldige, bevor du da jetzt zu tief einsteigst, vielleicht sollten wir eine Sache noch mal kurz klarstellen mit dem WLAN und dem Abhören. Im Gegensatz zu einer regulären Ethernet-Verbindung, bei der tatsächlich die Daten im Klartext auf den Draht geschickt werden, ist das handelsübliche WLAN heutzutage schon verschlüsselt. Also man muss natürlich diese Passphrase eingeben um sich mit dem WLAN zu verbinden. Und dabei werden Schlüssel etabliert und ausgetauscht. Das heißt, die WLAN-Pakete werden nicht komplett unverschlüsselt durch die Luft verschickt. Also das geht nicht so komplett trivial, zumindest ab einem gewissen Layer. Also du denkst wahrscheinlich gerade an De-Authentication oder sowas.
Ja, nicht mal unbedingt, sondern ich kann ja einfach einen Access Point aufmachen, der keine Verschlüsselung hat. Also du gehst natürlich jetzt, also ich glaube, du gehst davon aus, dass ich so einen billigen Plaster-Router habe, der hat natürlich schon default-mäßig eine gute Verschlüsselung an, aber das ist ja Einstellungssache. Ich kann ja auch keine Verschlüsselung einschalten, ne?
Klar, kannst du machen, ja. Aber ich sag mal, das handelsübliche WLAN, was man zu Hause findet, ist in der Regel schon verschlüsselt, sodass man nicht komplett trivial. Mein Nachbar kann jetzt nicht einfach seinen WLAN-Adapter in Promiscuous Mode setzen und sieht meinen gesamten WLAN-Traffic. Also ganz so trivial ist es nicht. Mhm. Gibt's auch noch Angriffe? Sprechen wir vielleicht später auch noch mal kurz drüber. Mhm. Ich wollte nur kurz die Unterscheidung, weil es kann gerade eben so geklungen haben, als wir darüber gesprochen haben, dass es im WLAN alles total verrückt wäre, weil man da ja einfach irgendwie dann zuhören kann, ohne ein Tab-Device zu brauchen oder so. Und das wollte ich nur noch kurz aufräumen.
Aber der Unterschied ist halt jetzt im Vergleich zu einem Kabel, da ist halt das Kabel schon an sich eine Sicherung, ne? Weil diese Daten halt nicht irgendwo anders hin können. Sie können jetzt erstmal nur durch das Medium durch. Und wenn da halt das Medium, elektromagnetische Wellen hast, dann gehen die halt überall hin. Ne? Das ist schon mal so der erste kleine, das Problem, was wir da haben. Ja.
Genau. Das ist ja auch ganz witzig bei diesen WLAN-Verschlüsselungsstandards. Da ist dann irgendwie WPA 2 oder WPA 3 ist ja jetzt schon da. Die erste Iteration davon hieß ja WEP. Mhm. Und das stand für Wired Equivalent Privacy. Also da wollte man quasi sagen, wir machen so eine Privacy, wie man bei einem Kabel hat, jetzt auch für das Medium Luft. Was ein bisschen nach hinten losgegangen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Aber genau, man brauchte sowas halt dann erstmals, weil man nicht mehr das Kabel hatte, wo man irgendwie vorher drankommen musste, sondern einfach nur in der Luft lauschen konnte. Aber okay, du warst gerade dabei, in den TCP-IP-Stack einzutauchen.
Genau, also wenn man jetzt ein Paket oder ein Frame erstellen möchte, was nicht innerhalb einer speziellen Spezifikation ist, dann geht das erstmal nicht. Weil darum kümmert sich nämlich das Betriebssystem. Das heißt, ich gebe die Daten eigentlich nur an das Betriebssystem, schicke die mal bitte an Alice. Und alles andere interessiert mich nicht. Und wenn Alice irgendwie eine Antwort hat, dann sag mir nochmal Bescheid. Dann hole ich die Daten wieder ab. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, jetzt baue ich mir ein TCP-Paket, was so und so ist. Das übernimmt alles das Betriebssystem und das auch ganz gewollt und natürlich irgendwie auch klar, weil dann das ist für die Entwicklung am einfachsten. Jetzt gibt es aber trotzdem einen Mechanismus, womit wir, eigene Pakete oder eigene Frames erzeugen. Mhm. Und diese Schnittstelle, die nennt sich Raw Sockets. Das heißt, hier habe ich jetzt die andere Schnittstelle ist quasi diese normale Socket API. Bekomme ich, und das funktioniert sehr ähnlich, wie wenn ich eine Datei lese von der Festplatte. Da kann ich auch, das kann ich auch nicht selber, das muss auch das Betriebssystem für mich machen. Ich gehe zum Betriebssystem und sage mal, hier ist irgendwie eine Datei, liegt auf dieser Festplatte, kannst du mir da mal die Daten geben? Und was das Betriebssystem macht, ist, gibt mir eine Nummer und mit dieser Nummer kann ich dann immer Daten abholen oder Daten verschicken. Und das Gleiche, relativ ähnlich hat man das Ganze gebaut, eben für Netzwerkkommunikation. Jetzt gibt es mehrere Schnittstellen, wie ich mir jetzt Pakete selber zusammenbauen kann. Raw Sockets ist nur eine Möglichkeit von mehreren. Es gibt nochmal eine Untergruppierung nennen von Raw Sockets, die nennt sich Packet Socket. Und dann gibt es noch eigene Treiber und eigene APIs, womit ich mir das selber zusammenbauen kann. Die Idee ist immer wie folgt, und zwar kann ich jetzt eben auch eigene Pakete zusammenbauen mir im Userland, also auf Applikationsebene, kann ich mir jetzt sagen, ach, so ein TCP-Paket, das hat da ja bestimmte Flags, da kann ich jetzt mal alle setzen oder sowas. Das wäre zum Beispiel wäre schon ein Paket, was laut RFC, laut dem Standard nicht definiert ist. Also gibt da verschiedene Flags, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, kommen aber nachher nochmal drauf. Und dass jetzt zum Beispiel alle gesetzt sind, sowas gibt es nicht. Und das könnte ich aber jetzt machen. Ich kann mir das selber zusammenbauen, die Daten, und könnte eben dann über diese RAW-Socket-Schnittstelle, kann ich das dieser Schnittstelle geben. Und die nimmt das, interpretiert das auch nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern gibt es im Prinzip direkt der Netzwerkkarte vereinfacht gesagt, und die schickt das Paket raus.
Ja.
So. Jetzt muss man dazu sagen, genau, RAW Sockets, theoretisch deckt das erstmal nur bis Layer 3 ab. Also ich kann IP-Pakete, TCP-Pakete, genau, aber ich kann jetzt nicht Mac interagieren. Dafür gibt es nochmal eine zweite Schnittstelle, die nennt sich Packet Socket, was quasi eine Submenge von RAW Sockets ist. Oder es gibt auch diese Data Link API, womit ich auch da direkt interagieren kann. Ist im Prinzip egal, das sind jetzt, sag ich mal, ein paar Details. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, dort Pakete selber zusammenzubauen und einfach dann dem Ganzen loszuschicken. Das ist in der Programmierung jetzt nicht so ganz einfach. Da muss man diese RAW Sockets API sich ein bisschen anschauen. Aber es gibt auch einen sehr, sehr einfachen Mechanismus. Und zwar ist das über Scapy. Scapy ist ein Framework, ein Python-Framework mit RAW Socket Unterstützung, womit ich sehr, sehr, sehr einfach mir beliebige Pakete zusammenbauen kann. Und das auch in einer sehr, wie ich finde, auch in einer sehr einfachen, sehr intuitiv zu lesenden Schnittstelle, und kann die direkt versenden. Also ansonsten muss ich halt immer mit C und C++ irgendwie diese Socket-API ansprechen und hin und her. Das ist alles ein bisschen komplizierter, aber mit Scapy ist das super, super einfach, sodass teilweise einige Angriffe mit einer Zeile durchführbar sind. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, diese RAW-Socket-Schnittstelle, die gibt es eben jetzt erstmal nur unter Linux und Unix-Ioden-Systemen, also macOS hat das auch. Braucht man, da ist jetzt die Besonderheit, da braucht man Administrationsrechte. Also diese Socket-API kann nicht einfach irgendein beliebiges Programm bedienen, sondern dazu braucht man Administrator-Rechte, um diese API zu, mit dieser API zu sprechen. Bei Windows ist es so, witzigerweise hatte das Windows mal, und zwar Windows XP 4 Service Pack 2, glaube ich.
Ach echt?
Hatte RAW Sockets, genau, und dann kam Service Pack 2, und seitdem gibt es diese Schnittstelle noch, aber die ist so hart restriktiv, dass du damit nichts machen kannst. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht den Absender fälschen, das geht nicht. Also kannst du jetzt nicht sagen, ich habe eine andere IP-Adresse oder so, das erlaubt dir dann diese Schnittstelle erst gar nicht. Und dann, wenn du dann irgendwie, also man kann diese Schnittstelle ja auch für was Sinnvolles, für was nicht Destruktives verwenden, zum Beispiel um seine Firewall zu testen. Das kann man eben mit Windows-Betriebssystem nicht, beziehungsweise muss man jetzt in diesem Fall einen Treiber installieren, damit das wieder geht. Und das ist diese WinPCAP-Schnittstelle, die installierten Treiber. Und dann habe ich quasi diese Möglichkeit wieder im Betriebssystem drin, um den TCP-IP-Stack quasi auch Datenpakete selber zu schicken. Und dann habe ich die Möglichkeit dort auch.
Verrückt.
Genau. Glaube, das alles, was ich sagen wollte, haben wir, glaube ich, gesagt.
Ja.
Genau. Und Scapy, wie gesagt, wir machen einen Link in die Shownotes, wirklich, wie gesagt, super einfach, bestimmte Angriffe teilweise. Die hat auch diese so eine Art Kommandozeilen-Interface, wo ich quasi auch Sachen eingeben kann, und dann bekomme ich direkt die Antwort wieder reingeschickt. Genau, da kann ich also direkt schnell Dinge testen.
Ja. Beispielsweise ein klassischer Anwendungsfall von den RAW Sockets sind zum Beispiel Portscanner. Also vor allem advancedere Funktionen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie den Absender verändern möchte und nur reguläre Pakete an gewisse Portnummern sendet, bräuchte man diese extra Privilegien ja nicht.
Es gibt ein Programm, was diese Privilegien braucht, was du mit Sicherheit kennst. Hast du hundertprozentig schon mal benutzt?
Ping?
Ja, genau.
Ah,
Ping
ja.
Benutzt die RAW-Socket-Schnittstelle und braucht deswegen Administrator-Privilegien. Da ist es aber die, über das Set-Suit-ID quasi Set-UID. So gesetzt, dass die normalen. Ping braucht in der Tat, bedient die RAW-Socket-Schnittstelle und baut sich quasi ja ein ICMP-Paket ein. Haben wir auch noch nicht so genau gesprochen. ICMP ist so ein Internet IC Control Message Protokoll, also wo so Fehlermeldungen und so Sachen drüber gehen. Genau. Ein Ping braucht die RAW-Socket-Schnittstelle.
Genau. Ja, es ist ein spezielles Feld im IP-Header, glaube ich, was dafür gesetzt wird, ne?
Genau.
Okay. Oh ja. Ja, verständlich. Genau. Das ist ein gutes Beispiel. Aber ja, Nmap wäre zum Beispiel noch ein klassisches zweites Beispiel.
Also ja, wahrscheinlich kommt das gleich drauf. Ne?
Also fürs klassische Herausfinden, ob ein Port geöffnet ist, muss es nicht zwingend von RAW Sockets Gebrauch machen, weil Userland Applications dürfen ja natürlich Verbindungen zu einem Port aufmachen. Also wenn ich jetzt einfach wissen möchte, ob bei segfault.fm der Port 443 offen ist auf TCP, dann würde ich halt einfach eine TCP-Verbindung auf Port 443 von segfault.fm machen. Und da braucht man natürlich keine speziellen Privilegien für. Es gibt aber Scan-Methoden, bei denen mit TCP-Flags zum Beispiel rumexperimentiert wird. Und dafür brauche ich Privilegien.
Jetzt haben wir eigentlich ja noch vergessen zu sagen, dass es ja so bei TCP so einen Handshake gibt. Ja, also diesen Handshake, das ist der Drei-Wege-Handshake, da schicke ich quasi ein SYN, ein Paket hin. Die andere Seite sagt SYN-ACK, das heißt, sie möchte sich auch zurück mit mir verbinden, bestätigt das vorherige und dann kommt nochmal ein weiteres, das letzte Paket, was dann nochmal sagt, ja, ich bestätige dir den Eingang des SYN-Pakets auch und erst dann ist es etabliert. Und so wie du gesagt hast, ne, ich brauche erstmal keine RAW-Sockets oder Root-Privilegien, sondern ich kann ja immer versuchen, auf jedem Port diesen Drei-Wege-Handshake aufbauen. Und wenn ich das mache und die andere Seite baut es mit mir auf, dann weiß ich, ja gut, die scheint schon mal interessiert zu sein, also scheint der Port offen zu sein. Ne? Aber es halt dauert halt sehr lang. Wir haben 16 Bits, das sind 65.000, ne? Ein paar zerquetschte. Ja.
Genau. Wo fahren wir denn?
Ich glaube, du wolltest gerade von den verschiedenen Scan-Techniken sprechen, ne?
Ach so, ja, es gibt seitenweise, die Manpage von Nmap ist gigantisch. Es gibt seitenweise verschiedener Scan-Methoden und Typen. Und ja, einfach viele davon machen von RAW-Sockets Gebrauch, wollte ich eigentlich nur sagen, auch um es als Beispiel für die RAW-Sockets zu nehmen.
Wollen wir dann da gleich ein bisschen genauer drauf eingehen?
Die verschiedenen Scan-Arten und Methoden?
Ja, unter Umständen, ja.
Ja, können wir mal gucken, ob ich ein paar schöne on the fly zusammengefunden kriege.
Also ich habe jetzt bloß ein paar, ich meine, das, was du schon angesprochen hast, dass das ganz Normale ist, du baust, wie wir schon gerade gesagt haben, auf jeder einzelnen Port einfach eine Verbindung auf. Super lang,
genau.
Dauert super lang, ist aber trotzdem schon, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf irgendeinem System bin und ich habe plötzlich Rechte da drauf und ich möchte mich weiter in dem Netzwerk ausbreiten, dann habe ich vielleicht auf diesem System noch kein Administrator-Privilegien, dann kann ich das durchaus nutzen. Dass ich halt, es dauert sehr, sehr lange, vielleicht habe ich auch die Zeit, eben sehr langsam alle Verbindungen da aufzubauen und zu gucken, was offen ist.
Genau, das wäre der Connect-Scan.
Genau,
ne? Also der klassische, genau. Und du wolltest wahrscheinlich auf den SYN-Scan jetzt hinaus?
Ja, genau, richtig.
Genau, da kann man es sich ein bisschen einfacher machen, indem man einfach das SYN hinschickt und schaut, ob ein SYN-ACK zurückkommt. Weil das wäre ja schon Indikator, dass der Port offen ist, weil die Gegenstelle ja bereit ist, eine Verbindung mit mir aufzubauen. Man schickt allerdings dann nicht den dritten Schritt des Handshakes hin, das ACK, weil sonst würde man auf dem Zielsystem ja sehen, dass eine TCP-Verbindung etabliert wurde. Und das ist schon so der erste Schritt, ein bisschen unter dem Radar zu fliegen.
Genau. Und? Aber wenn ich jetzt nur den TCP-IP-Stack benutze, dann macht er automatisch den letzten Schritt. Und deswegen brauche ich diese RAW-Sockets. Ja. Ich schicke nämlich nur das SYN-Paket hin. Und das kann ich auch sehr, sehr schnell machen. Das kann ich auch sehr, sehr schnell für alle 65.000 Ports machen. Und dann warte ich einfach mal drauf, wo ein Acknowledgement zurückkommt. Und dann weiß ich, gut, bei einem anderen kommt vielleicht ein Reset zurück oder eben nichts. Und dann weiß ich, da ist wahrscheinlich nichts offen. Aber überall, wo ich eine Bestätigung bekomme, denke ich, da will jemand mit mir schon mal eine Verbindung aufbauen.
Das stimmt. Es gibt noch ein paar weitere Tricks, die Nmap verwenden kann. Das ist genau das mit den TCP-Flags, die gesetzt werden. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt Kombinationen von beispielsweise Fin oder Reset-Flag oder Push, glaube ich, die so gesetzt sein können, dass man eine Rückmeldung bekommt, wenn der Port geschlossen ist, aber nichts, wenn er offen ist. Ich meine, so in der Art war das. Ich kann es nicht mehr genau reproduzieren, welche Flags wofür sorgen, aber das war irgend so eine wilde Kombination, die, glaube ich, beim Empfänger dazu führen, dass das Paket irgendwie einfach verstrandet, wenn auf dem Port gelauscht wird. Aber wenn irgendwie eine Firewall, die zu ist, unterwegs ist, dann würde die ein Reset zurückschicken, glaube ich, oder so.
Genau, also da geht es auch so um Firewalls, dass wir die irgendwie umgehen können. Der erkennt quasi nicht, dass das so eine Art Verbindungsaufbau ist, leitet es eventuell weiter. Genau, ich habe da mir drei Stück aufgeschrieben. Null, also ich setze gar keine Flags. Finn, ich setze nur das, das war quasi so, wie ich den Podcast hier begonnen habe. Also wir sagen direkt Tschüss. Und den besten ist der Christmas Scan, ne?
Richtig, ja, den hatte ich im Kopf, genau.
Genau. Und da setzen wir alle TCP-Flags und ich finde das so schön in der Manpage steht, warum das Christmas Scan heißt. Lighting the packet up like a Christmas tree. Das heißt,
ja, sehr schön. Ja,
ja. Und alles, jede Flags wird angezündet. Ja,
ja, richtig.
Ja. Und dann gibt es halt noch den UDP-Scan. Da haben wir ja keinen Verbindungsaufbau. Das heißt, den Trick, den wir vorher nutzen konnten mit RAW Sockets, können wir hier nicht nutzen, sondern wir müssen im Port spezifische UDP-Pakete hinschicken und hoffen, dass eine Antwort kommt. Dauert wiederum sehr lange. Wird auch manchmal aus übersehen, dass es immer noch auch UDP gibt und mittlerweile sehr viel über UDP geht. Genau.
Ja, es ist aber sehr unpraktikabel, wie du sagst. Es dauert sehr lange und es ist halt super aufwendig, ne? Das ist echt schön bei TCP, dass man quasi diesen Three-Way-Handshake hat und schnell mitkriegt, ob da jemand lauscht, weil egal, welchen Port du eine TCP-Verbindung errichten möchtest, es findet erst der Drei-Wege-Handshake statt. Und genau, bei UDP auf Port 53 zum Beispiel müssten wir irgendwie eine DNS-Query senden und hoffen, dass eine Response kommt. Und genauso geht es für jedes andere Protokoll, was wir da vermuten. Das heißt, wenn man einen Service, der über UDP angesprochen wird, einfach im Port verschiebt, könnte man schon erreichen, dass es bei einem Portscan aus dem Radar fällt, weil halt nicht die protokollspezifische Anfrage gesendet wird und der Service deswegen nicht antwortet.
Nmap kann noch was anderes ganz Nettes. Und zwar hat das, wir hatten ja schon mal über Browser-Fingerprinting gesprochen. Und das kann auch sowas wie Betriebssystem-Fingerprinting, das heißt anhand der Netzwerkpakete, die zurückkommen auf bestimmte Verhalten hin, kann Nmap eine Einschätzung geben, was es denkt, was es für ein Betriebssystem ist. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Dadurch, dass es kein Netzwerkpaket gibt, was alle TCP-Flags gesetzt hat, und das steht quasi nicht im Standard im RFC drin, ist es abhängig vom Betriebssystem, wie es implementiert ist. Die einen schicken einen Reset, die anderen machen gar nichts. Also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und diese diese Besonderheiten, die kann Nmap erkennen und kann dadurch eine Einschätzung geben, welches Betriebssystem es ist. Genau, das geht allerdings nicht standardmäßig, sondern das muss man, weil, ich meine, das ist jetzt, da ist man nicht, da fällt man nicht unter dem Radar, da ist man schon sehr, sehr laut im Netzwerk. Man verschickt eben eine ganze Reihe an kaputten Paketen hin und guckt mal, was zurückkommt. Also da könnte dann schon irgendwo der eine oder andere Alarmdick losgehen. Genau, Nmap hat aber eine relativ gute Datenbank, eine große Datenbank an verschiedenen Fingerprints und kann dann sagen, also das ist so und so viel Prozent ein Windows-System oder ein Linux-System oder irgendwie ein altes HP, Unix oder sowas. Mhm. Genau. Und das ist natürlich eine super wichtige Information für den Angreifer schon, um sein Ziel einzuschätzen.
Ja. Okay, Raw Sockets, Port Scans hätten wir. Was haben wir denn noch so in der Trickkiste?
Also über eins, was wir jetzt nicht so genau besprochen oder was wir jetzt nicht im Detail eingehen, ist Ether Leaking. Da verweisen wir jetzt einfach mal auf die Folge Serial Killer. Das ist auch, was wir jetzt hier besprechen, sind auch eher immer Protokollprobleme. Und die Besonderheit von Protokollproblemen ist, dass sie in fast überall eigentlich da sind. Mhm. Ja? Und Ether Leaking ist allerdings ein Implementierungsproblem. Da hat der eine TCP-IP-Stack einen Fehler gemacht und das lässt sich eben exploiten, sage ich mal. Also alles, was wir meistens ansprechen, genau. Also für Ether-Leaking verweisen wir jetzt einfach mal auf eine ältere Folge von uns.
Folge 0x03, Serial Killer.
Ja. Ein Angriff, den ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben habe, ist das, was wir vorhin eigentlich schon benannt haben. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Vielleicht, wir hatten ja ein kleines bisschen die Struktur geändert. Wollen wir oder willst du dieses Machine in the Middle oder Man in the Middle kurz eingehen? Weil daraufhin können wir ein paar Angriffe subsumieren, um in diese Stellung zu kommen.
Ja, klar. Ja, Machine in the Middle ist im Wesentlichen einfach die Position innerhalb der Kommunikation von zwei Kommunikationspartnern. Also Alice und Bob unterhalten sich auf irgendeine Weise miteinander und Eve schafft es irgendwie zwischen oder in diese Kommunikation zu kommen. Also einfach die Position zu erlangen, den Traffic von beiden Seiten zu kriegen und an die jeweils andere Seite weiterleiten zu können oder im schlimmsten Fall auch manipulieren zu können.
Genau, ich glaube, wir hatten auch da in der TLS-Folge schon mal gesprochen, ne? Das war da, oder bestimmt vorher auch schon mal, das war
ja, ein bisschen, ich glaube, in mehreren Angriff, Episoden, ne? Genau. Also es ist so ein klassischer Zustand, den man berücksichtigt oder versucht zu berücksichtigen, ja.
Mhm. Genau, und da gibt es jetzt ein paar Angriffsmodelle. Der erste Angriff, der nennt sich Cam Table Overflow. Wir hatten ja vorhin diese Unterscheidung gemacht zwischen dem Hub und dem Switch. Hub ist dumm, schickt an alle Teilnehmer etwas weiter. Switch ist intelligent, weiß, wo was ist. Und allerdings ist da ein spezieller Speicher drin in den Switcher. Das nennt sich Content Addressable Memory. Wo ich gleich so einen Abgleich machen kann, ist diese Adresse in dieser Tabelle drin. Wie dem auch sei, die hat nur eine begrenzte Größe. So, und ein Angreifer kann jetzt versuchen, diese Tabelle möglichst voll zu bekommen. Und jetzt, wenn die voll ist, bedeutet das, dass ja keine neuen Einträge mehr hinzukommen können. So, und bevor jetzt der Switch sagt, so, jetzt funktioniere ich überhaupt nicht mehr, vielleicht muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar ist das auch unter Umständen, ist das ein, also das gibt es in der Netzwerktechnik schon. Also wenn ich jetzt einen Switch an einen anderen Switch anhänge, dann hängen ja an dem anderen Switch ganz viele andere. Das heißt, da können schon mal auf einem Port ganz viele neue MAC-Adressen kommen, die ich alle bisher noch nicht kannte. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass sowas passieren kann. So, und wenn ich es schaffe als Angreifer, diese Tabelle irgendwie voll zu bekommen, dann ist der Fallback von den meisten Switchen ist, oh Mist, dann verhalte ich mich wie ein Hub, damit die Netzwerkkommunikation überhaupt noch funktioniert.
Ja.
So, und wenn ich das eben bewusst mache, da könnte ich jetzt sowas wie Scapy benutzen. Ich schreibe eine kleine Schleife, ich erzeuge eine zufällige MAC-Adresse und das war's. Und das schicke ich rum, dann werden, irgendwann ist dieser Speicher dann voll. Und der, ja, wie gesagt, der Default ist dann, dass ich dann den Switch dazu bekomme, dass er dann die Frames an alle wieder weiterleitet. Und da kann ein Angreifer sich unter Umständen in diese Machine-in-the-Middle-Position sich bringen, dass er zumindest mal alle Daten abgreifen kann. Ja, oder dann, ja, genau, gezielt weitergehen kann.
Genau, da wird quasi ausgenutzt, dass die Switches unterwegs quasi lernen, welche MAC-Adressen sich hinter welchem Port befinden. Das heißt, die sehen ja den Traffic, der über diesen Port reinkommt und schauen sich dann die Source MAC an und lernen dann, ah, okay, diese MAC-Adresse, die scheint auf meinem Port 7 zu sitzen und diese MAC-Adresse auf Port 9. Und dann lernt das Switch eben und aus Effizienzgründen wird es dann Pakete von der MAC-Adresse an die MAC-Adresse quasi dann nur auf Port 9 rausgeben, weil es ja gelernt hat, dass dort die Maschine mit der MAC-Adresse sitzt. Und genau, das kann man sich halt zunutze machen, indem man dann dafür sorgt, dass auf einem Port ganz viele MAC-Adressen irgendwie als Source-Adresse auftauchen und der Table zu voll wird.
Mhm. Da gibt es jetzt auch gar nicht, es gibt so ein paar Verteidigungsmechanismen, aber die sind auch, ich sag mal, ja, geht so. Also eine ist einfach eine maximale Anzahl an neuen MAC-Adressen festzulegen. Aber auch das kann eben ausgenutzt werden. Also das bedeutet, also wenn die voll sind, dann kann eben kein neuer mehr hinzukommen. Das ist unter Umständen auch schon so eine Art Denial of Service, wo ich schaffe, dass dann kein neuer mehr da hinzukommt. Es gibt auch Switche, glaube ich, die können das so ein bisschen zeittechnisch in zeitlicher Relation sehen, also wie viele neue MAC-Adressen kommen in welcher Zeit und wenn da plötzlich zu viele in kurzer Zeit kommen, dann sage ich, okay, jetzt reicht's, also das ignoriere ich erstmal. Ja, aber so eine richtig effektive Maßnahme, irgendwie schalte X ein, ist alles gut, gibt es eigentlich nicht.
Okay.
Oder wüsstest du jetzt eins?
Nee, so mein naiver Ansatz wäre, dass man vielleicht einfach festlegen kann, das sind die MAC-Adressen irgendwie.
Aber das ist halt sehr aufwendig.
Ja, ne? Ja, das stimmt. Das kann
quasi also du pflegen. Könntest, du hast natürlich recht, diese Forwarding-Table könnte ich natürlich dann manuell pflegen. Ne?
Ja, aber das wäre wirklich aufwendig.
Dann ist natürlich mal kurz irgendwo reinstecken, geht dann eben nicht mehr.
Was man eventuell machen kann, wäre, dass man dem topologisch etwas entgegenwirkt, dass man eben wenig Switch-Kaskaden baut, also Switch hinter Switch hinter Switch, sondern mehr sternförmige Topologien baut. Dann hätte man so ein bisschen, dass man weiß, ich habe jetzt maximal 48 Maschinen an diesem Port hängen, weil an diesem Core-Switch-Port hängt beispielsweise ein Switch an jedem Port und danach hört es auf. Wir haben nur genau diese eine Ebene und dann wüsste man, dass man pro Port maximal 48 MAC-Adressen hat, könnte das Limit setzen und ja, wenn die MAC-Adressen dann einmal eingelernt wären, würden ab dann keine neuen mehr hinzukommen. Wenn dann jemand versuchen würde, so einen Angriff zu fahren von dahinter, würde es vermutlich nicht trivial funktionieren. Zumindest nicht so, wie wir es jetzt beschrieben haben.
Genau. Ja, im Bereich WLAN gibt es ja einen ähnlichen Angriff. Okay, nicht ähnlich, aber es gibt zumindest einen Angriff, womit ich mich ebenfalls in diese Machine-in-the-Middle-Position bringen kann. Ich glaube, da bist du der Spezialist dafür.
So weit würde ich nicht gehen an der Stelle. Du spielst wahrscheinlich auf den Fake Access Point oder auch Evil Twin genannten Angriff an. Genau, die Idee ist hier, dass man sich zunutze macht, dass viele Geräte sich aus Bequemlichkeitsgründen wieder zu einem WLAN verbinden, zu dem sie schon mal verbunden waren. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie mein Smartphone und das ist hier in meinem Heimnetzwerk und wenn ich nach Hause komme, dann merkt das natürlich, dass mein Router in der Nähe ist und geht direkt ins WLAN und ich spare mir mein potenziell teures Datenvolumen von meinem Mobilfunkanbieter. Und die Idee ist hier, dass man, wenn man das weiß, einen Access Point zur Verfügung stellt, der denselben Namen oder sogar dieselbe MAC-Adresse, im Zweifel beides, so gesetzt hat, dass die Geräte sich zu ihm verbinden, weil sie denken, ach, das ist ja hier mein vertrauenswürdiges, cooles Heimnetzwerk, ich kann ja Datenvolumen sparen, ich verbinde mich da jetzt mal hin und ab dem Zeitpunkt ist dann der Angreifer quasi man in the middle, weil das Gerät zu ihm verbunden ist, ein Default-Gateway gesetzt hat zum Angreifer und jeglichen Traffic da eben hinschickt.
Genau. Selbst wenn der echte Access Point noch da ist, dann muss man in dem Fall nur die beste Empfangs, also man muss bloß lauter senden als der andere, weil die Geräte sagen auch, sind zwei, keine Ahnung, wer hat besseren Empfang, der wunderbar, verbinde ich mich zu dem. Also im Endeffekt bräuchte man auch unter Umständen bloß eine bessere Empfangsstärke haben und dann würde sich das Gerät einfach zu dem Evil Twin verbinden, ne?
Genau. Das ist tatsächlich ein paar Jahre her, dass ich mich da mal etwas mehr mit auseinandergesetzt habe. Da gab es tatsächlich noch Unterschiede zwischen den Betriebssystemen, wie sie damit umgehen. Da gab es zum Beispiel Stacks, die haben sich, wenn sie eine SSID kannten, also den Namen des WLAN-Netzwerkes, mein Heimnetzwerk zum Beispiel, was aber eigentlich WPA2 verschlüsselt war und die Passphrase war gespeichert und alles, haben sie sich nicht zu einem offenen Hotspot verbunden, der genauso heißt. Es gab aber auch zu dem Zeitpunkt noch Betriebssystem-Stacks, die haben zum Beispiel die Art der Verschlüsselung gar nicht beachtet. Das heißt, es hat schon gereicht, ein Hotspot, der nicht verschlüsselt ist, also ohne Passphrase joinbar ist, aufzumachen, der genauso heißt wie ein Netzwerk, zu dem man schon mal verbunden war, das in der Liste der gespeicherten Netzwerke war. Und das Telefon hat sich da freundlich hin verbunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr so ist. Das war vielleicht so vor 4-5 Jahren.
Es ist es gibt jetzt auch den Mechanismus, dass, hat das überhaupt was zu tun jetzt damit? Ich glaube nicht, dass eine zufällige MAC-Adresse gewählt wird, aber das hat jetzt, glaube ich, mit Evil Twin nichts zu tun, ne?
Nee, genau. Ja, genau. Das machen die Clients nur, damit die nicht so trackbar sind. Ja,
genau.
Du die nicht irgendwie durch die Stadt oder durch den Laden verfolgen kannst. Haben die erst eine feste MAC-Adresse, wenn sie zum Netzwerk verbunden sind. Und vorher, während sie quasi nur Polling betreiben, ob bekannte Netze in der Nähe sind, machen sie dieses Polling mit einer zufälligen MAC-Adresse. Zu den Evil Twins, da gab es dann noch eine Spielerei, wie zum Beispiel die Deauthentication Attack. Mhm. Die macht sich zunutze, dass selbst wenn die WLAN-Verbindung passwortgeschützt ist, findet diese Verschlüsselung der Frames findet nicht für gewisse Kontrollframes statt, die auf der MAC-Ebene verschickt werden. Und da gehört zum Beispiel die Authentication Frame dazu, die dafür sorgt, dass eine WLAN-Verbindung instantan abgebaut wird. Das heißt, wenn man so eine Evil-Twin-Attacke fährt und aber gerade das Problem hat, dass man vielleicht ein stärkeres Signal hat, aber der Client, also das Opfer, das man angreifen möchte, noch zu dem eigentlichen Access Point verbunden ist, aus irgendwelchen Gründen, kann man einfach ein bisschen Traffic mitsniffen, die MAC-Adresse herausfinden und dem einfach im Namen des anderen Access Points eine Deauthentication Frame zustellen und dann wird die WLAN-Verbindung abgebrochen und dann würde er wieder neu versuchen, dahin zu connecten und wenn man dann günstig, wie du sagst, vielleicht eine höhere Verbindungsstärke hat, kann man das Device da reintricken, sich zum Fake Access Point zu verbinden.
Genau, diese Deauthentication Attack, die kann ich auch als reine Denial-of-Service-Angriff durchführen. Das heißt, ich habe eine Endlosschleife und schicke dieses Frame die ganze Zeit und dann kann sich irgendwie ein Client nicht mehr verbinden. ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster raus. Ich weiß, da gab es aber eigentlich eine Verteidigung, die man in modernen Access Points auch einschalten konnte, aber ist meistens nicht an, dieses Häkchen, damit okay. diese De-Authentication Frame nicht mehr geschickt werden kann. Da gab es mal ein Update von dem WLAN-Standard, aber das, die haben die meisten nicht an. Da erinnere ich mich, da gab es mal auf einer, irgendeiner Konferenz war das mal, der hat das vorgestellt.
Okay. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, wir sind ja hier im WLAN. Ne, das haben wir ja schon jetzt öfter erwähnt, auch in dieser Episode. Das Übertragungsmedium ist die Luft. Das heißt, auch wenn man jetzt irgendwie die De-Authentication Frame verschlüsseln würde oder irgendwie sowas für eine reine Denial-of-Service-Attacke, muss man da gar nicht so raffiniert vorgehen. Man kann einfach das Frequenzspektrum jammen.
Genau.
Also irgendwie, es gibt Hardware-Devices, die nehmen sich dann die Frequenz, auf der WLAN funktioniert, und senden einfach mit einem super starken Signal irgendwelche Wellen, sodass sich irgendwie im Umkreis von, weiß ich nicht, x Metern niemand mehr irgendwie ordentlich unterhalten kann, sodass man sich verstehen könnte, und dann funktioniert das WLAN in der Region einfach nicht. Da gab es doch jetzt die Tage, die Wochen, ich glaube bei Hacker News habe ich es gelesen, gab es doch diesen super Fall, war das in Frankreich, ein Dorf, glaube ich. Da hat ein Vater hat so einen Frequenzjammer verwendet, weil sein Teenager-Sohn irgendwie nachts immer online war und gezockt hat, oder ich weiß es nicht, und hatte den automatisiert so programmiert, dass er von Mitternacht bis 3 Uhr aktiv ist, damit er dann halt ab Mitternacht keine Möglichkeit mehr hat, das Internet zu verwenden. Und der war wohl ein bisschen kräftiger, dieser Jammer, und hat irgendwie das Mobilfunknetz im gesamten Dorf lahmgelegt. Und das ging so weit, dass sich so viele Leute beschwert haben, dass der Provider irgendwann gesagt hat, dass irgendwelche Störsignale, wir haben keine Ahnung, ja, und haben dann irgendwie die, ich glaube, das war in Frankreich, die französische irgendwie Bundesnetzagentur, ja, die heißen da halt anders, aber beauftragt, und die sind da wirklich rausgefahren, haben gemessen, haben halt festgestellt, dass gejammt wurde, haben den Vater gefunden mit seinem Jammer, und muss jetzt richtig Strafe zahlen dafür. Also es war, ich glaube sogar schon 5-stelliger Betrag an Euros oder so, den er jetzt bezahlen muss, weil er da ein paar Monate jede Nacht 3 Stunden gejammt hat. Also das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Bei kabellosen Verbindungen kann man immer ein Denial of Service betreiben, indem man einfach die Frequenzen, die dafür genutzt werden, mit Müll überschüttet und einfach mit einem starken Signal sendet.
Ja, was lernen wir daraus? Bitte nicht euren Kindern das Internet abdrehen von 0 bis 3 Uhr.
Ja, wirklich.
Das macht man nicht.
Er musste wahrscheinlich den Mobilfunkjammer. Er hat wahrscheinlich schön in der Fritzbox dann das WLAN ausgemacht, aber das hat nicht gereicht, weil der Sohnemann dann schön über sein Smartphone, über seinen Mobilfunkprovider online gegangen ist. Ja, da muss man andere Maßnahmen.
Ich habe da letztens auch so eine Mini-Doku gesehen, wenn der US-Präsident irgendwie mit seinem Auto rumfährt, was quasi immer die schlechteste Idee ist, dann fahren, wenn ich das jetzt noch richtig aus meiner Erinnerung rekonstruiere, irgendwie 17 Autos mit. Und davon sind 2, die nichts anderes machen, außer Radio zu jammen, dass quasi keine Bomben gezündet werden kann auf verschiedenen Frequenzen. Die machen nichts weiter, das sind nur 2 Autos, die haben richtig dicke Antennen, und das sind so spezielle Bänder, die dort gejammt werden, die speziell eben für so Bomben benutzt werden. Ja, die machen nichts anderes.
Okay.
Ja.
Ja, weiß man Bescheid, ne?
Ja.
Sucht man sich eine Frequenz, die nicht blockiert.
Ja, genau. Ja, hat ja auch mit der Distanz so ein bisschen zu tun, glaube ich, aber Elektrotechnik kennen wir uns nicht aus. Bei uns fängt die Welt an, wo wir die Bits kriegen. Ja.
Das stimmt. Ist schwierig, weiß ich noch.
Ja, naja.
Ist verdammt schwierig. Ja.
Wolltest du noch was sagen zu Evil Twin Attack?
Ich glaube nicht.
Genau, dann gibt es nämlich noch einen. Wir hatten ja vorhin schon ARP angesprochen, das Address Resolution Protokoll. Mhm. Und auch da können wir einfach behaupten, wir hätten eine spezielle MAC-Adresse. Also irgendjemand kommt an und sagt, ja, hier 192.168.1.1, wer hat denn diese Adresse? Und jetzt antworte einfach ich, obwohl ich sie nicht habe, antworte ich einfach, ja, die habe ich und hier ist meine MAC-Adresse. Dann würde jetzt plötzlich der jetzt Alice mit mir die Kommunikation aufbauen, statt mit dem Eigentlichen. Also das kann man eigentlich, kann man so machen, wenn man schneller ist als der Echte. Oder ja. Es gibt quasi auch den umgekehrten Fall, wo ich quasi allen broadcaste, hallo, ich habe jetzt eine neue MAC-Adresse, bitte speichert euch die. Mhm. Und dann wird nämlich auch direkt mit mir die Kommunikation aufgebaut, also mit dem Angreifer und nicht mit einem anderen. Und dafür gibt es jetzt auch nicht so viel, was man da machen kann. ARP ist nicht authentifiziert. Das heißt, ich kann mir einfach ich kann das einfach losschicken.
Ja, genau.
Genau. Jetzt könnte jemand sagen, ja, Moment mal, ARP, das ist doch dieses veraltete IPv4-Protokoll. Ja, ist richtig. Bei IPv6 heißt das Ganze NDP, Neighbor Discovery Protocol. Dann fälsche ich halt die Neighbor Discovery Sachen und die sind nämlich auch nicht authentifiziert, also geht genauso. Da geht sogar noch mehr, da gibt es ja auch diese Router Advertisement Pakete, wo ich sage, hallo, ich bin Router und hallo, ich bin Name Server. Da kann ich natürlich auch noch viel mehr lustige Dinge machen.
Der Vollständigkeit halber, ARP-Spoofing wird diese Technik genannt, diese ARP-Requests oder Responses spooft. Genau, und das bietet sich natürlich stark an, um die IP-Adresse des Gateways zu spoofen. Also jetzt in einem kleinen Netzwerk dann eben die IP-Adresse des Routers, der den gesamten Traffic, der irgendwie rausgehen soll, kriegt. Wenn man einmal in dem Netz drin ist, dann einfach schön announcen, man wäre die 192.168.1.0 oder was auch immer seine IP-Adresse ist und dann kriegt man den Traffic. Und zudem nichts dagegen tun, das ist natürlich im Netzwerk-Traffic sehr ersichtlich. Also es ist nicht gerade leise, vor allem wenn man permanent quasi, wenn man das die Opfer zubombardiert mit, hey, ich habe eine neue Mac, ich bin jetzt hier der Router, ich bin jetzt hier der Router, ich bin jetzt hier der Router. Falls man irgendeine Art von Netzwerküberwachung fährt, dann wird das ziemlich sicher klingeln. Also dann würde da definitiv irgendwie werden da Meldungen generiert, dass da jemand Upswoofing betreibt. Das ist so einer der Klassiker. Aber ja, funktioniert auch tatsächlich immer noch, vor allem in Heimnetzwerken heutzutage. Aber ich denke auch in größeren Netzwerken, wenn eben nicht ein externer Schutzmechanismus deployed ist, der halt das Netz beobachtet und dann Alarm schlägt. Aber genau, wie du sagst, auf dem Zielrechner selber kann man jetzt nicht wirklich feststellen, ob das jetzt ein valides ARP-Paket vom tatsächlichen Router ist oder ob das ein Angreifer ist, der jetzt einfach sagt, er wäre jetzt hier der Router.
Genau, und auch mit diesem Angriff kann man sich natürlich perfekt in diese Maschine-in-the-Middle-Position bringen. Das heißt, ich behaupte, ich wäre diese Person, bekomme dann Pakete an für diese Person und baue dann aber trotzdem nochmal zu dieser Person eine echte Verbindung auf und kann dann quasi dort als Machine in the Middle agieren.
Genau.
Tja. So, dann gäb's. Ich habe jetzt auf meiner Liste Packet Injection. Wollen wir darüber kurz sprechen?
Ja.
Packet Injection heißt im Prinzip auch wieder, ich nutze diese Schnittstelle, die wir schon erwähnt haben, Raw Sockets. Ich kann mir selber Pakete bauen und ich versuche jetzt, also ich weiß, dass Alice und Bob sich unterhalten und ich versuche jetzt irgendwie mein eigenes Paket in diese bestehende Verbindung einzuschleusen. Einfachste ist quasi ein Reset-Paket, dass die Verbindung quasi resettet wird, dann ist die Verbindung quasi weg, also das wäre so eine Möglichkeit. Aber es könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Ich könnte natürlich auch bestimmte Kommandos reinsetzen oder Ähnliches. Ich glaube, wir hatten diesen Angriff auch in der Serial Killer Folge schon mal erwähnt, aber ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was brauchen wir dazu? Wenn die Verbindung UDP-basiert ist, habe ich es ein bisschen einfacher. Ich brauche quasi diese 5-Tuppel, das heißt Absender-IP-Adresse, Absender-Port, Empfänger, IP-Adresse, Empfängerport und das Transportprotokoll, in dem Fall UDP. Und ich weiß, dass die Daten austauschen. Dann habe ich alle Informationen, kann ein perfektes Paket bauen und kann es losschicken. Und die andere Seite akzeptiert es dann in dem Fall. Ja.
Ja.
So. Hat das auch dadurch.
Heißt, das heißt, theoretisch auf UDP-Basis, man könnte diese Attacke vielleicht sogar durchführen, wenn man nicht Machine in the Middle ist. Wenn man in der Mitte ist, sieht man natürlich alle, sieht man alle Informationen, die man dafür braucht. Aber selbst wenn man das nicht ist, lässt sich bei UDP dieser Angriff noch halbwegs simpel durchführen, weil man vermutlich alle Informationen vorliegen hat. Den Source Port vielleicht nicht, da könnte man ein bisschen durchprobieren.
Genau.
Ja, aber es ist nicht so viel, was man dafür eventuell brute-forcen müsste.
Ja, genau. Und dadurch, dass das UDP kein Handshake hat, ist es relativ einfach. Ich brauche bloß nur diese 5 Tupel zu wissen. Oder wenn ich eine Information nicht habe, du hast es jetzt schon angesprochen, ne, mit brute-force 65.000, kann ich schnell machen mit modernen Rechnern, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, wie ist bei TCP? Bei TCP ist es ein bisschen komplizierter. Da haben wir ja diese Sequenznummern und die erste nennt sich Initial Sequence Number. In den meisten Buchbeispielen, die man für Netzwerke so findet, ist dann die Initial Sequence Number irgendwie auf 1 oder auf 0 gesetzt. Die Antwort ist dann irgendwie in die Sequence Number plus 1, also die wäre dann 2 und dann kommt 3 und dann so baut sich das auf. Und es gab in der Tat Implementierungen, die das genauso implementiert haben. Ja. Allerdings ist das Problem, also jetzt bei TCP muss ich ein bisschen mehr wissen, bei TCP muss ich die 5 Tupel wissen und ich muss die Sequenznummer wissen, weil wenn ich die nicht weiß, dann akzeptiert die Gegenseite das nicht. Aber auch die Sequenznummer, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich weiß gar nicht, wie viel Bit war die nochmal? Habe ich mir...
Fand es...
Sequence Number 32 Bit, ne? Oh, genau, die geht die volle Bank, die Breite. Also das muss ich schon ein bisschen mehr brute-forcen, also das ist schon ein bisschen komplizierter. Aber es gibt eine Besonderheit und zwar akzeptiert die Gegenseite die Sequenznummer plus Window Size. Je nachdem, wie die Window Size ist, kann es gut sein, dass es gar nicht mehr so problematisch ist. Ja, und ganz besonders, wenn es nicht, also der Standard sagt, dass die initiale Sequenznummer komplett zufällig sein muss. Das sagt der Standard mittlerweile. Spannenderweise zeigt das TCP NMAP auch an, wenn man eben nach sich ein Betriebssystem-Portscan bietet, dann kommt auch, der zeigt auch an, wie zufällig die Initial Sequence Number ist. Wenn dort Good Luck steht, dann habt ihr ein modernes System. Wenn irgendwas anderes steht, muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Das heißt, also wenn man diese Initial Sequence Number irgendwie weiß, dann kann man auch dort ein Paket zusammenbauen und schafft es unter Umständen, dass die Gegenseite es entsprechend akzeptiert.
Genau.
Ja.
Auch hier reden wir jetzt von Blind Attacks. Also wenn wir den Traffic nicht sehen, wenn wir die Position von Machine in the Middle haben,
ist alles,
dann sehen wir natürlich die TCP-Verbindung und können die aktuelle Sequence Number einfach rauslesen und verwenden. Genau.
Ja, im Internet, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, können wir an der, gibt es ja das RFC 2827 beziehungsweise Best Common Practice 38 Ingress und Egress Filtering. Das heißt also ein Internet Service Provider, also im Internet sollten diese Angriffe nicht so einfach sein, weil der Internet Service Provider gibt mir eine IP-Adresse und wenn ich jetzt sage, oh, ich baue jetzt hier mit Raw Sockets meine eigenen Pakete zusammen und ich fälsche jetzt den Absender, dann kann der Internet Service Provider sagen, das erlaube ich dir nicht und kann dann einfach das Paket droppen und das kommt dann gar nicht dort an. Ist aber, glaube ich, wir hatten auch damals schon mal ein bisschen gesprochen, ein bisschen komplizierter. Ich hatte das vor vielen Jahren mal im Telekom-Netzwerk probiert. Da ging es innerhalb des Telekom-Netzwerkes, aber alles, was außerhalb des Netzwerkes ging, wurde dann wirklich gedroppt. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Genau. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter.
Ja.
So.
Ja, ein Beispiel für diese Packet Injection. Ich passt jetzt hier schon ganz gut rein. Oder kommen wir nochmal zu Denial of Service im Speziellen? Obwohl haben wir jetzt eigentlich immer mitgemacht, ne? Nebenbei.
Also laut meinem Ding wären wir jetzt quasi bei den Denial of Service. Also als Übergang können wir das gerne verwenden.
Ja, wäre zum Beispiel ein Klassiker, wäre die TCP Reset Attack. Die funktioniert im Wesentlichen genau so. Man hat die Man-in-the-Middle-Position und sieht quasi die bestehende TCP-Verbindung zwischen Alice und Bob und kann die einfach unterbinden, indem man an eine oder beide Partner TCP-Paket mit gesetztem Reset-Flag schickt. Die Sequence-Number muss dann eben stimmen und dann wird die Verbindung abgebrochen. Also das ist eigentlich, gibt es diese Möglichkeit, um eine legitime Methode zu haben im Protokoll Z, zu sagen, hey, du schickst mir irgendwie irgendwelchen Traffic, ich habe aber keine Ahnung, woher, womit, was ich damit tun soll, hör mal bitte auf damit. Dann schickt man eben ein TCP-Paket mit gesetztem Reset-Flag an den Absender zurück und der hört dann auf nach Protokoll, nach Standard, wird dann die Verbindung beendet. Das ist irgendwie beispielsweise ein Netzwerkgerät oder ein Router oder sowas. Hängt sich auf, restartet, hat aber vergessen natürlich irgendwie in seinem Zustandstable, welcher Traffic für welchen Client ist oder ähnliches und kriegt dann einfach aus bestehenden Verbindungen noch irgendwelchen Traffic, mit dem er aber einfach gar nichts machen kann, weil er gar nicht mehr weiß, wo das hingehört. Und dann sendet er auf legitime Art und Weise ein Reset-Paket. Und genau das kann missbraucht werden, um unerwünschte Verbindungen zu beenden. Also vor allem, wenn man die Maschine in der Mittelposition hat. Das ist zum Beispiel einer der Mechanismen, den die Great Firewall of China verwendet, um Verbindungen zu unterbinden, die sie nicht möchte. Einfach mal ein Reset-Paket zu senden. Oder hat sie auf jeden Fall so gemacht. Da gibt es viele Berichte zu. Und eine interessante Sache in der Hinsicht noch, du hattest ja von dem TCP-Window gesprochen. Das heißt, es hat früher noch gereicht, eine Sequenznummer zwischen der aktuellen und der Window-Size zu finden, die dann akzeptiert wurde. Weil das aber blind TCP Reset-Attacks einfacher gemacht hat, weil man halt eben ein Fenster hatte, gab es einen neuen RFC, der explizit für Reset-Pakete fordert, dass die Sequenznummer genau getroffen werden muss. Also nur noch die aktuell gültige akzeptiert wird und da die Window-Size nicht berücksichtigt wird, um eben diese Blind-Attacks zu erschweren.
Da brauche ich es ja auch nicht, ne? Da muss ich das ja, da muss ich diese nicht genau, also da muss ich es, da kann ich es fordern, genau zu treffen. Ja. Bei Daten kann ja mal sein, also bei Daten ist das ein bisschen was anderes, aber bei, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit dir zu reden, das ist, kann ich ja genau treffen im Prinzip, ne?
Ja, genau, das stimmt. Man schickt ja selbst. Der Vollständigkeit halber, das ist der RFC 5961, der das definiert hat, dass die genau getroffen werden muss. Genau, also das wäre so ein Anwendungsbeispiel einer Packet Injection.
Genau, ich würde ganz gern auch über einen Angriff sprechen, den ich mir auch mal ein bisschen länger angeguckt habe, den ich ganz interessant fand. Und zwar, wir hatten ja vorhin schon die Unterscheidung zwischen Flow Control und Congestion Control. Nochmal so, also Flow Control war, ich überflute die andere Seite nicht, und Congestion Control ist, irgendeiner dazwischen kann gerade nicht so schnell Pakete hin und her schieben, wie er gerne möchte, und deswegen müssen wir da schauen, dass wir die Seite nicht komplett zumüllen. Und das Jetzt stellen wir uns mal vor, ich muss mich jetzt nicht in einer Machine-in-the-Middle-Position befinden, sondern ich baue jetzt mit jemandem eine Verbindung auf. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ein Angreifer, der ist jetzt nicht an den Daten interessiert. Das heißt also, die Datenintegrität ist mir Wumpe. Ja. Mhm. Jetzt Problem ist, dieser Congestion Control, wir sind jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, da gibt es verschiedene Mechanismen. Slow Start zum Beispiel ist ein Mechanismus, wir fangen erstmal mit einem Paket an, das acknowledge ich, das hat funktioniert, dann schicke ich mal zwei Pakete, kam auch an, wunderbar, dann schauen wir mal mit vier, dann gehen wir mit acht, das heißt, das geht exponentiell nach oben. Und aus dieser Phase komme ich nur raus, indem ein Paketverlust besteht. Und wenn ein Paketverlust entsteht, sage ich, oh, das war wohl zu viel. Da ist irgendwas auf der Strecke, was so viel Daten eben nicht senden kann. Also gehe ich zurück, jetzt muss ich nochmal überlegen, also quasi den letzten Zustand, den ich hatte, der noch funktioniert hat, und baue dann dort wieder langsam auf. Ja. So, das ist ein Mechanismus. Also da gibt es verschiedene Congestion Control Mechanismen. Das Problem bei diesem Mechanismus ist, dass ich immer auf die Hilfe des Empfängers angewiesen bin. Das heißt, der Empfänger muss mir sagen, ups, dieses Paket habe ich nicht bekommen. Das heißt, dieser Paketverlust muss mir die Endseite auch mitteilen. Jetzt bauen wir mal ein Szenario zusammen, wo ich als der Empfänger ist der Böse, ein Angreifer, der nicht an Datenintegrität interessiert ist und schickt einfach dieses Paket nicht, dass ein Paketverlust passiert. Was passiert mit dem Sender? Der schickt immer schneller und schneller und schneller Pakete ein und kommt aus diesem Slow-Start-Mechanismus nicht raus, in der Intention, dass wir Congestion Collapse, also irgendwo, dass ich schaue, dass ganz bewusst Congestion passiert. Genau. Und also ein Angriff wäre, ich sage der anderen Seite einfach nicht, dass ein Paketverlust passiert ist.
Okay.
Da gibt es jetzt noch ein paar mehr Mechanismen, das und zwar ein Angriff, der nennt sich Optimistic Acknowledgement Attacks. Das heißt, ich versuche, Pakete, die in Flight sind, bereits zu acknowledgen. Das heißt, es ist nämlich auch die Zeit, wann das Acknowledgement kommt, ist ein wichtiger Indikator. Und wenn ich es losgeschickt habe und ich bekomme quasi eine Nanosekunde später das Acknowledgement, denke ich mir, wunderbar, ich kann ja richtig dick schicken. Und die andere Seite macht das, indem es einfach mal pro forma ein Acknowledgement schickt, obwohl das Datenpaket noch nicht da ist, weil ich weiß ja, die müssen ja aufeinander aufbauen, die Acknowledgements. Und ich schicke einfach mal pro forma ein Acknowledgement. Dadurch kann ich die andere Seite dazu zwingen, dass die immer mehr und immer schneller Daten sendet. Wie gesagt, datenintegriert ist egal, ich bekomme Pakete nicht mit, aber ich bin nicht dran interessiert. Ich versuche nur, die andere Seite möglichst dazu zu bewegen, viele, viele Daten in das Netzwerk zu senden. Und spannenderweise ist TCP genau dafür anfällig und es gibt eine Verteidigung, aber die ist nicht implementiert. Mir ist zumindest kein TCP-IP-Stack bekannt, der eine Verteidigung diesbezüglich implementiert. Das hatte man damals, die Forscher, die das rausgefunden haben, haben dann Verteidigung gebaut, TCP-IP-Stack, einem Linux-Kernel mal gesagt, hier, guck mal, das ist ein Problem, was wir gefunden haben, das könnte dazu helfen, dass wir das verteidigen. Ja, das würde die Performance um, was weiß ich, wie viel, 0,0% mildern, das machen wir nicht. Das heißt, also hier war das Argument, die Performance, cool. Jetzt muss ich kurz die Verteidigung einbauen. Also ein Mechanismus, den da existiert. Ich schicke Daten, ich schicke Daten, ich schicke Daten. Und irgendwann sage ich, das 10. Datenpaket, das schicke ich mal nicht. Ich gucke mal, was Bob sagt dazu. Und wenn ich das 10. Datenpaket nicht versendet habe, aber Bob behauptet, er hätte das bekommen, weiß ich, er lügt.
Ja.
Und das muss ich nicht jetzt mit jedem zweiten oder dritten machen, sondern das kann ich immer mal sporadisch mal mit einbauen und kann damit sehr, sehr schnell erkennen, ob jetzt auf der anderen Seite so ein Angriff durchgeführt wird oder nicht. Ja. Aber das heißt natürlich, es passiert auf jeden Fall auf dieser Übertragungsstrecke mal Paketverlust, weil ich das ganz bewusst so mache. Genau. Mhm. Und das ist eben bei TCP, so hat man sich entschieden im Linux-Kernel damals, dass das nicht eingebaut wird, diese Verteidigung. Okay.
Man könnte natürlich als als Verteidigung, die nicht auf die Performance drückt, natürlich zu früh gekommene Acknowledgements irgendwie interpretieren.
Vom zeitlichen Rahmen meinst du?
Genau, vom zeitlichen Rahmen zu früh. Wenn der Angreifer einfach seine Acknowledgement-Pakete rausballert, kann es ja einfach passieren, dass mal eins für die 692 bei mir eintrifft, während ich gerade noch die 690 rausballer, weil er sich ein bisschen verschätzt. Das ist ja dieses optimistische.
Ja.
Ne? Das wäre natürlich schon ein starker Indikator dafür, dass da gerade irgendwas nicht ganz sauber spielt. Aber das würde natürlich, ich überlege gerade, würde das andere Angriffsvektoren öffnen? Jemand anders könnte natürlich zu früh acknowledgen, aber der müsste dann natürlich auch wieder die Sequenznummern kennen. Naja, gut, müsste man mal gründlich durchdenken.
Also ich glaube, es gibt ein Szenario, wo das quasi eine Möglichkeit ist, der hat jetzt auch was geacknowledged, was ich noch nicht versendet habe. Also ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, theoretisch hast du natürlich recht, das könnte man haben, aber dann hätte man nur dieses Optimistic-Acknowledgement nicht, aber dass ich der anderen Seite einfach nur keinen Paketverlust melde, dagegen kann die andere Seite einfach nichts tun. Und wie gesagt, dieser Slow Start ist genau dafür gedacht, einfach immer schneller zu senden.
Aber das könnte dafür verwendet werden, um Netzwerkkomponenten unterwegs zu okkupieren zum Beispiel. Oder halt einfach den Upstream von einem Server zum Beispiel. Ne? Ich habe selber eine kleine Leitung, ich möchte aber den Upstream des Servers saturieren.
Ja.
Oh, verstehe.
Genau, also im Beispiel wäre jetzt, also du hast ein Gigabit-Netzwerkkarte, ich auch, aber wir zwischendrin haben wir halt DSL, die irgendwie nicht so schnell sind.
Mhm.
So, das heißt also, meine Idee ist es, dich dazu zu bewegen, dass du dein DSL-Modem oder den Router so vollballerst, dass dann irgendjemand in deinem Netzwerk nicht mehr raus kann. Ne? Das wäre jetzt so, weil das ist jetzt schon mal eine Leitung, die langsamer ist. Ja? Genau.
Verstehe.
Ja.
Interessant. Hat das einen Namen?
Was meinst du damit? Diesen Angriff?
Genau.
Also das sind Angriffe auf diesen Congestion Control. Da gibt es mehrere.
Ah, okay.
Genau. Was ich mir zum Beispiel mal ein bisschen genauer angeguckt habe, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich glaube schon bei BitTorrent, also bei Peer-to-Peer haben wir mal drüber gesprochen, dass BitTorrent angefangen hat, ein neues Transportprotokoll zu bauen. Ja, und ein Nachteil an TCP ist, dass es die verfügbare Bandbreite gleich verteilt anhand der Anzahl der Verbindungen. Und das ist halt bei TCP, bei Peer-to-Peer-Anwendungen immer blöd, weil Peer-to-Peer heißt, ich habe quasi ganz besonders viele Verbindungen. Was bedeutet, BitTorrent zum Beispiel würde immer mehr Bandbreite bekommen als E-Mail, als Webbrowsing oder als alles andere. So, und damit das, dadurch, dass es meistens Background-Traffic ist, ob das jetzt eine Sekunde oder eine Minute länger dauert, das Betriebssystem, was ich runterlade, das ist im Prinzip egal. Ja. Ich will halt einfach nur, aber wenn ich surfe, möchte ich das haben. Und da hat man quasi TCP mit Window, mit Flow Control und Congestion Control nachgebaut, hatte sich aber bei dem Congestion Control für einen anderen Mechanismus entschieden. Und zwar nennt sich der Letbed. So, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was das heißt. Also ist auch ein Congestion Control Mechanismus, der erkennt, genau, Low Extra Delay Background Transport. Das heißt, wir schicken in diese Acknowledgement immer einen Zeitstempel mit. Und die andere Seite guckt sich diesen Zeitstempel an. Der muss auch nicht absolut sein, der ist relativ. Ich merke mir, jedes Mal, wenn du mir ein Acknowledgement schickst, merke ich mir einfach nur den Zeitstempel. Und wenn ich merke, dass der plötzlich auseinanderdriftet, merke ich, die andere Seite kann doch nicht mehr oder macht gerade was anderes, deswegen sende ich etwas langsamer. Das heißt, damit kann man die Senderate quasi beeinflussen. Okay. Und ich habe mir das mal angeschaut, diese Angriffe, die wir gerade bei TCP festgestellt haben, sind dort auch möglich. Es gibt auch einen Mechanismus in TCP, der nennt sich Selective Acknowledgement. Schöne Abkürzung, SAC. Ja. Und das ist bei TCP ein bisschen kompliziert. Bei diesem Mikrotransportprotokoll war es ganz interessant. Und zwar ist es dort ein 32-Bit-Feld. Und da kann ich 0 oder 1 setzen. Und das heißt also, damit kann ich sagen, ja, das Paket habe ich bekommen, das nicht, das ja, das nicht, das ja, das nicht. So, und der einfachste Angriff war einfach schon, dieses Feld immer auf Null zu initialisieren und immer zurückzuschicken. Und damit dachte der andere, ja wunderbar, da kann ich quasi immer weiter und immer schneller senden. Also die gleichen Angriffe haben auch bei dem Makrotransportprotokoll funktioniert. Genau.
Cool.
Aber, und jetzt kommt eine Besonderheit. Und zwar gibt es jetzt das Quick-Transport-Protokoll, was ursprünglich aus dem Hause Google kam. Und mittlerweile, ja, ist das, da ist HTTP3, da ist TLS drin und das alles auf UDP aufgebaut. Und das ist jetzt ein Übertragungsprotokoll. Und wenn man das ist, glaube ich, noch nicht fertig. Das ist noch in der Standardisierung. Aber wenn man in die Security Considerations von RFC 9000 guckt, dann steht dort ganz explizit Optimistic Acknowledgement Attacks drin. Das heißt, man hat sich jetzt in diesem neuen Protokoll Gedanken dazu gemacht, wie man das verteidigen kann. Und die Verteidigung, die ich gerade gesagt habe, dass man mal zwischendrin ein Paket auslässt, um zu gucken, ob die andere Seite lügt oder nicht, ist dort zumindest optional hinterlegt. Ja, optional heißt, muss man nicht machen, aber zumindest ist es dort mal mit reingeschrieben.
Mhm.
Genau. Es gibt auch noch einen anderen Angriff, den kenne ich jetzt nicht ganz so explizit, und zwar gibt es das explizit Congestion Notification, ECN. Da wird von den IP, da wird ein Teil von den IP Optional Feldern benutzt, quasi, dass ein Router auf der Strecke sagen kann, oh Gott, hier ist so viel Traffic, und setzt dieses Bit und sagt dann den Gegenseiten, Leute, ihr müsst langsamer senden, ich krieg das hier nicht gebacken.
Ah, okay.
Und aber dazu braucht man diese Maschine in der Mittelposition und sagt dann und kann dieses Bit quasi setzen. Aber das ist ein bisschen komplizierter, weil nicht jeder interpretiert dieses Bit. Also das ist ein bisschen komplizierter, dieser Angriff. Aber auch dieser steht in dem Quick Security Consideration, steht ja sogar mit drin.
Okay.
Genau.
Ja, gut. Es entwickelt sich alles, ne?
Ja, also bin ich gespannt. Ich weiß noch nicht. Ich wollte mir mal wirklich anschauen, es gibt ja zig an verschiedenen Quick-Implementierungen. Ich wollte mal gucken, wer das mal eingebaut hat, weil ist ja optional, ne? Heißt RFC steht optional, muss ich nicht machen. Mich hätte es mal interessiert, ob das schon wirklich eine Implementierung mal eingebaut hat.
Ja, interessant.
Das würde ich mal sagen, sind Angriffe auf diesen Congestion Control, um eben bewusst auch so eine ID Line of Service, um bewusst Congestion Collapse quasi bewusst auf einer Verbindung zu erzeugen.
Ja. Ja, cool.
Ja, ich habe. Hier steht noch Slow Loris drauf.
Slow-Loris.
Heißt du Slow-Loris?
ist eine Angriffsklasse, die nach diesen Tieren benannt ist, die so langsam sind.
Steht witzigerweise vielleicht der Übergang auch in RFC 9000 in Quick drin.
Ja?
Ja.
Okay. Ah, die haben sich mal gedacht, wir berücksichtigen mal alles, was wir so kennen bisher. Was eine gute Sache ist. Ja, genau. Solaris ist eine Denial-of-Service-Attacke oder ein Typ eines Angriffs, bei dem man quasi eine Anfrage an einen Server stellt. Hauptsächlich Webserver sind betroffen und diese Anfrage aber super langsam stellt. Also man baut die TCP-Verbindung auf, man sagt dann irgendwie Get HTTP1 und dann schickt man da so ganz langsam mal einen HTTP-Header mit durch die Leitung und dann ganz langsam noch einen HTTP-Header, und der erste initiale Request wird praktisch nie fertiggestellt. Man okkupiert aber quasi den Slot auf dem Webserver. Und die Idee ist halt, das mehrfach zu machen und damit die Ressourcen des Webservers zu blockieren. Und die Auswirkungen, die das hat, sind halt sehr unterschiedlich davon, was für eine Software-Komponente man gegenüber findet. Also beispielsweise, also vom Autor der allerersten Attacke wurde beispielsweise beschrieben, dass Apache betroffen ist oder DHTTPD oder spezielle Implementierungen von Motorola Set-Top Box beispielsweise oder Flask, der Development Server. Also es hängt einfach stark davon ab, wie so ein Webserver damit umgeht. Wenn sehr viele Verbindungen offen sind, also einfach mehrere tausend Verbindungen zu handeln, die halt auch nicht so schnell weggehen. Mhm. So ein Webserver kennt es ja in der Regel Anfrage, Antwort, ciao. Mhm. Und das wird halt hier eben ausgenutzt. Explizit kam beispielsweise raus, dass sowas wie ein Nginx nicht betroffen ist, weil das ja irgendwie so ein Reverse Proxy ist oder häufig als Reverse Proxy eingesetzt wird, der darauf ausgelegt ist, sehr, sehr viele Verbindungen zu managen und ist auch, glaube ich, schon was älter.
Also im Prinzip
2009.
Im Prinzip nutzt man aus, dass die andere Seite einen Zustand, einen State speichern muss für jede Verbindung und umso mehr Verbindungen da sind, irgendwann reichen die Ressourcen einfach nicht mehr und irgendwann muss ich Verbindungen ablehnen, ne?
Genau, ist eine der Methoden oder wahrscheinlich eine der Auswirkungen, die häufig auftreten. Ich meine aber auch mal gelesen zu haben, dass auch je nachdem, was für eine Softwarekomponente du hast, andere Seiteneffekte auftreten, weil die einfach schlecht im Umgang damit ist, vielleicht schon bevor irgendwie ein Contract-Table voll ist oder irgendwie.
Ja, klar, wenn du das quasi mit minimal bedienst, das heißt auf meiner Seite der Angreifer, der
genau.
nicht viel State, aber die genau. andere Seite, oh, der will ein richtig großes HTTP, die ganze Webseite, oh, die halte ich jetzt schon mal im Speicher vor und ach, du willst jetzt bloß ein Byte, ja, okay, na, dann man kann natürlich die andere Seite dazu zwingen, möglichst viel Speicher irgendwie zu verbrauchen.
Ja. Na, in eine ähnliche Richtung schießt ein kann man kaum Verteidigungsmechanismus nennen. Aber wir hatten ja hier auch schon mal über das Hintergrundrauschen im Internet gesprochen. Mhm. Wenn du beispielsweise einen SSH-Daemon auf Port 22 betreibst, dann kommen da einfach viele IP-Adressen vorbei, die mal versuchen, sich als Root einzuloggen oder ein paar Passwörter durchprobieren. Und was da stark gegen hilft, um die Logs ein bisschen freier zu halten, ist ja schon mal einfach den Port zu ändern. Mhm. Und da gibt es ein Stück Software, das nennt sich Endless SSH. Das ist eine SSH-Tar-Pit, also eine Teergrube. Mhm. Wenn du deinen eigentlichen SSH-Daemon von Port 22 weggelegt hast, kannst du diese Tar-Pit auf Port 22 legen und die macht quasi dasselbe, was Slow Loris mit den Webservern macht,
ja, auf
so beantwortet ist SSH-Anfragen. Ja? Das heißt, es schickt irgendwie den Banner oder so, den SSH-Willkommens-String, ja. auch so ganz entspannt, Byte für Byte, dann wartet es mal 10 Sekunden, ja. da wird nochmal ein Byte rausgedrückt und im Endeffekt geht es nie über diesen Status hinaus, ja. wo der Willkommensbanner geschickt wird. Und je nachdem, wie diese Bots implementiert sind, wenn die schön doof sind, ja. dann läuft er dir in deine SSH-Tar-Pit und bis der mal neu gestartet wird, scannt der dann deutlich weniger das Internet ab, weil einige seiner Verbindungen bei dir in der Teergrube hängen bleiben. Finde ich auch sehr witzig einfach.
Die gehen davon aus, dass der irgendwann die Verbindung abbaut. Entweder bin ich drin und ich baue ab und dann suche
genau,
ich
mein neues
Ziel, klar.
Mhm. Genau. Und wenn dann einfach alle in solchen Teergruben hängen bleiben,
ja.
witzige Methode, das einfach mal umgedreht.
Ja. Ja. Slow Loris, wollen wir noch was sagen dazu? Genau. Also ich habe mir.
Ich glaube nicht.
Ich hatte mir bloß das eben aus dem Quick-Ding kopiert. The attacks commonly known as slow loris try to keep many connections to the target endpoint open and hold them open as long as possible. These attacks can be executed against quick endpoints by generating the minimum amount of active necessary to avoid being closed for inactivity. Ne? Das, was wir beschrieben haben.
Okay.
Um möglichst genau das vorzuhalten, ne? Genau, das war das. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal durchgehen, ich habe das bloß mal kopiert, wie die Beschreibung von dem Angriff ist. Ist auch irgendwie zumindest mal anerkannt, dass das gibt bei Quick.
Ja, genau.
Genau, es gab noch mal auch einen, es gab einen Angriff, der ist auch recht einfach zu erzählen. Das ist der Smurf-Attack. Smurf, also kommt von dem Exploit, der dann rausgekommen ist. Der hatte einfach den Dateinamen smurf.c.
Okay.
War das einfach die Smurf-Attack, also Schlumpf-Angriff. Und im Endeffekt, ich schaue mal nochmal hier meine Notizen, funktioniert das Ganze so, dass wir wissen ja, also es gibt ja auch Broadcast-Adressen. Das heißt, ich kann mit einem IP-Paket auch ein ganzes, eine ganze Reihe an Netzwerk, an Rechnern erreichen. Mhm. Genau, und das mache ich mir jetzt zu Nutze. Ich fälsche meinen Absender wieder als der Absender als trage Broadcast. Ich ein als den, als Absender nutze ich quasi mein Opfer. Ich sag jetzt mal irgendwie segfault.fm, ja. Mhm. Und als Adresse, als Zieladresse trage ich allerdings einen Broadcast ein. Und wenn ich das jetzt mit ICMP mache, mit Ping, das geht quasi weiter. Der Router sagt, oh, das ist ja das muss ich ja an alle schicken. Schickt quasi in einem Netzwerk das dann alle und alle antworten dann. Das ist auch ein Denial-of-Service-Angriff, das dann eben ein ganzes Netzwerksegment antwortet und damit kann ich eben auch eine Maschine relativ schnell in die Knie bringen. Ist wie gesagt ein alter Angriff von 1998. Die Verteidigung ist relativ simpel. Das eine ist, mein Computer antwortet einfach nicht mehr, wenn als Zieladresse eine Broadcast-Adresse drinsteht. Dann sage ich, nee, darauf antworte ich nicht. Und auch in der Firewall kann das relativ einfach eben gedroppt werden, wenn ich sehe, das geht irgendwie zu einem IP-Broadcast, dann brauche ich das ja nicht weiterleiten. Also es gibt eigentlich kein bekanntes Szenario, wo ich ICMP-Broadcast irgendwie brauche. Und vielleicht muss ich wissen, welche Rechner es gibt oder so, aber also ja.
Okay.
Ist also einfach
Ich dachte kurz dran, was wahrscheinlich aber auch einfach illegal ist, dass du eine Broadcast-Adresse als Absender verwendest und dann so eine richtig verrückte Schneeballschlacht auslöst, wo alle allen antworten und dann wieder alle allen antworten und das gesamte Netzwerksegment unbenutzbar wird.
Ja.
Stell dir einen Großkonzern vor und eine große Mailingliste, wo jemand eine Mail hinschickt und dann antwortest du als Erster mit Reply All und lehnst dich zurück. Also so in der Art hatte ich mir das vorgestellt.
Dieser Mechanismus, den habe ich mir schon oft überlegt von Leuten, die eine Abwesenheitsnotiz von E-Mails machen und dann auf Mailinglisten antworten und dann antworten die wieder und dann kommt immer wieder, bauen die sich auch so ein Schneeballsystem auf von Abwesenheitsnotizen, ja.
Das wäre auch schon ganz witzig. Aber machen die Reply All? Wahrscheinlich nicht auf Listen, oder?
Manchmal ja. Ich habe das schon gesehen auf Mailinglisten, dass du dann da hinschickst und plötzlich habe ich drei Antworten bekommen. Also, nicht Reply All, aber ich habe halt dann wieder eine Antwort bekommen. Ne? Und wenn ich dann wenn ich dann auch Abwesenheitsnotiz habe, dann antwortet der dem wieder und der dem wieder. Und,
Haben beide Spaß, wenn sie aus dem Urlaub kommen.
Ja, genau.
Schön.
Ja, genau. Ich habe auch während der Recherche noch einen weiteren Angriff gefunden, der sich Land Attack nennt. Habe ich noch nicht gehört. Ist auch, glaube ich, kein Protokollproblem, sondern auch ein Implementierungsproblem. Und zwar hat man einfach die Absenderadresse und die Zieladresse ist identisch. Das heißt also, ich möchte jetzt die 192.168.1.1 wäre jetzt meine Zieladresse und ich trage die gleiche als Absender ein. Und da gab es wohl Betriebssysteme, die darauf gar nicht klar kamen und dann den Geist aufgaben. Das nennt sich Land Attack, aber kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, muss ich sagen. Und ja, ist, glaube ich, auch eher ein Implementierungsproblem als ein Protokollproblem.
Ja, würde ich auch denken.
Ja.
Okay, interessant.
Genau, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, zwei Angriffe. Der erste ist SYN-Flooding-Attack. Ich glaube, wir hatten auch da schon in der Serial Killer darüber gesprochen. Können wir auch relativ einfach oder können wir schnell abhandeln. Da ging es darum, ähnlich wie du jetzt, Slow Loris, beschrieben hast, ist das auch eine Resource Exhaustion Attack. Also ich versuche auch die Ressourcen auf der anderen Seite irgendwie alle zu kriegen. Ich baue eben immer mit ganz vielen Sinnpaketen.
Ich musste wieder dran denken. Also. Kurz an die Begrüßung. Okay.
Schön. Versuche ich wieder halt möglichst viele Verbindungen eben aufzubauen, und da muss ich eben die andere Seite muss dann eben die Daten eben speichern, die notwendig sind, um den Drei-Wege-Handshake zu vollenden. Mhm. Und das versuche ich eben in der Endlosschleife, bis die anderen, die Ressourcen da ausgeschöpft sind. Da gibt es mittlerweile aber schon ein paar Mechanismen, die man einschalten kann im Betriebssystem, dass dieses kein großes Problem mehr darstellt. Ich glaube, heutzutage, dass schon deutlich mehr Speicher zur Verfügung steht, ist der Einkauf sehr, sehr schwierig durchzuführen.
Du musst ja nicht viel vorhalten quasi während dieses Vorgangs und kannst die theoretisch auch irgendwann wegschmeißen.
Ja.
Dann muss halt ein neues SYN geschickt werden, wenn derjenige wirklich mit uns kommunizieren möchte. Ja, verstehe.
Genau, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, Amplification Attacks. Ich glaube, wir haben auch da schon mal gesprochen bei DNS. Als wir über DNS-Security gesprochen haben, haben wir, glaube ich, diese Angriffsform auch schon mal mit erwähnt. Auch vollständigkeitshalber erwähne ich es noch mal ganz kurz. Meistens sind das UDP-basierte Protokolle. Amplification heißen die deshalb, weil ich es schaffe, ein ganz kleines Paket zu schicken und die Antwort ist riesig groß. Und wenn ich dann noch meine Absenderadresse fälsche, dann schaffe ich es, ein ganz kleines Paket zu schicken. Was war das bei DNS? Ein All. Da gibt es so einen speziellen Form, wo ich alle Informationen von der Domain quasi sammle und dann ein sehr, sehr großes Paket zurückbekomme. Genau, und das sind auch beliebte Angriffsformen, die dann direkt in eine Distributed Reflective Denial of Service, das heißt, ich kann auch noch der Urheber wird auch noch versteckt, weil ja andere Systeme antworten, und ich trage dann einfach Amazon.com ein oder segfault.fm ein und schicke dann eine kleine DNS-Anfrage und alle DNS-Anfragen antwortet, gehen dann an segfault.fm zum Beispiel. Genau. Ja, ist aber theoretisch auch kein Problem, wenn wir BCP 38 im Internet hätten. Wäre alles gut, haben wir allerdings nicht, oder beziehungsweise nur 80% davon, und 20% sind da immer noch anfällig dafür. Deswegen funktionieren die Angriffe auch immer noch.
Ja.
Ja. Was mir jetzt so spontan einfällt, über was wir auch noch nicht gesprochen haben, können wir an dieser Stelle jetzt erwähnen. Wir hatten ja schon gesagt, hatten wir gesagt, dass wenn ein Paket zu die Daten, die ich verschicken möchte, größer sind als auf dem Pfad, dass da irgendein Router vielleicht eine kleinere Paketgröße nur akzeptiert. Und in IPv4 gibt es sowas wie Fragmentierung. Das heißt, ich kann auch mal das Paket aufdröseln in mehrere IP-Pakete. Und das kann auch als Angriffsmodell genutzt werden für Firewalls. Also wenn ich jetzt eine Firewall-Regel habe, die sagt, okay, dieses Paket, wenn da was reinkommt, dann darf das, dann blocke ich das. Und unter Umständen kann ich mit diesem Fragmentierungsmöglichkeit dieses IP-Paket so zerstückeln, dass die Firewall es nicht mehr identifizieren kann. Also wenn dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine bestimmte Zeichenkette im Payload drin sein soll, den der erkennt, wo der sagt, ach ja, das ist bestimmt eine Malware oder ein Virus oder was weiß ich. Und das kann es aber dann, oder es ist deutlich schwieriger, es zu erkennen, wenn das ein Teil davon in dem einen IP-Paket steht und das andere in einem zweiten IP-Paket, weil dann muss nämlich die Firewall diese Pakete erst bei sich wieder zusammenbauen, dann überprüfen. Also es ist deutlich umständlicher, als wenn ich die einzelnen Pakete scanne, parse und dann weiterschicke. Ja. Also da gibt es auch noch da gibt es ganz beliebige, wie man dieses IP-Fragmentation so aufbauen kann, dass dann am Ende bis dann mein Exploit irgendwie durch die Firewall dann doch durchgeht.
Da gibt es auch andere ganz schöne Methoden, indem man mit dem Time-to-Live-Field spielt. Also angenommen, ich habe wieder einen Exploit für ein Zielsystem und 3-4 Hops vor dem Zielsystem steht die Firewall oder das Intrusion Prevention System oder Intrusion Detection System, was eben die Inhalte analysiert irgendwie und dann Exploits erkennt. Dann nimmst du genau die Fragmentierung, die du genannt hast, und streust dazwischen Pakete mit anderem Inhalt ein, die eine Time to Live haben, dass die noch da sind, wenn sie die Firewall passieren, aber ablaufen, bevor sie das eigentliche Zielsystem erreichen.
Das ist ja witzig, ja.
So kannst du dann halt quasi dafür sorgen, dass es für die Firewall nur Quatsch ist, was sie sieht, mhm, oder nicht als böse klassifiziert wird. Also wenn du kannst ja die Fragmentierung sagen, wenn du treibst sie so hoch, dass da jeder ASCII-Character als einzelnes Paket kommt, mhm, dann würde da niemals dieser String zusammenkommen für die Firewall, aber danach verfallen die Pakete, mhm, und auf dem Host kommen dann tatsächlich nur noch der Exploit-String an. Also hatte ich mal so als Idee gesehen, so als Schaubild. Aha. Ich meine, es gab sogar mal Angriffe dagegen. Mhm. Klappen natürlich auch nur in einem gewissen Setup. Da müssen noch Router kommen zwischen Firewall, IDS und dem eigentlichen Zielsystem. Aber fand ich auch ganz witzig von der, mhm, Idee her.
Ja, bei IPv6 gäbe es ja keine Fragmentierung mehr oder beziehungsweise findet man das vorher raus, was der kleinste Wert ist und schickt es dann weg.
Ja.
Da gäbe es das Problem jetzt theoretisch jetzt erstmal nicht mehr. Ja.
Genau. Ich bin jetzt thematisch etwas spät dran, aber ich muss doch noch eine Ergänzung zu Machine-in-the-Middle-Attacks, mhm, da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen und da gab es vor kurzem noch einen Angriff, der so durchgeführt wurde. Und zwar mit der Hilfe von BGP, mhm, also dem Border Gateway Protokoll. Das hat ein sehr bekanntes Problem, nämlich, dass einfach jeder seine Routen announcen kann und vom Protokollstandard her der spezifischste gewinnt. Also je feiner, mhm, quasi die Route ist, die ich announce, desto bevorzugter wird sie verwendet. Und das war ein heiser Artikel von vor einer Woche, anderthalb. Mhm. Da haben sie tatsächlich 2 Millionen US-Dollar einer südkoreanischen Krypto-Plattform geklaut, mhm, indem sie BGP-Hijacking durchgeführt haben. Und zwar haben sie die Routen announced, dass sie den Traffic bekommen für Teile der Welt, haben sie den Traffic bekommen, der eigentlich zu dieser Krypto-Börse gehen sollte, Krypto-Plattform, kakao.com, mhm, war es. Und
das ist eine Krypto-Börse, okay.
Offensichtlich, mhm, so der heiße Artikel. Ich, mhm, ich habe noch nicht mit denen interagiert. Und als sie dann einmal den Traffic hatten für die IP-Adresse, auf die kakao.com zeigt, haben sie sich ein TLS-Zertifikat ausstellen lassen, weil die Challenge ja irgendwie prüft, kannst du bitte mal diese Datei auf deinem Webserver hinterlegen? Und dann haben sie sich einfach eine Zertifizierungsstelle gesucht, die in dem Bereich liegt, für den sie die Routen angegeben hatten, haben damit dann ein valides TLS-Zertifikat bekommen für kakao.com, haben dann die gesamte Seite 1:1 geklont, dass alles identisch war, und nur ein JavaScript-File ausgetauscht, in dem dann irgendwie die Adresse des Wallets irgendwie hinterrücks verändert wurde. Und haben sich irgendwie so einige Coins sichern können. Mhm. Irgendwie DeFi, was da heutzutage modern ist.
Die Jugend da so benutzt.
Genau. Mhm. Haben sie sich wahrscheinlich irgendwelche Affenbilder schicken lassen. Keine Ahnung, was man da heutzutage so macht. Das hat ja obskure Formen angenommen. Ja. Aber das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Machine in the Middle. Wobei weniger in der Mitte. Da hat die Verbindung ja terminiert. Die haben, mhm, sich als wer anders ausgegeben.
Ja.
Aber auch eigentlich ein super alter Angriff, der aber teilweise noch klappt. Und wenn du, mhm, kein spezielles Target hast, sondern einfach um jeden dankbar bist, der denkt, du wärst jetzt der, dann 2 Millionen US-Dollar.
Ja, spannend.
Mhm. aber kein Problem für Kakao.com. Die haben gesagt, Peanuts, das ersetzen wir den betroffenen Kunden.
Kriegst du einen anderen Affenbild?
Ja.
Ja.
Ja. Ach ja.
Mhm.
Ja, wollte ich noch nachschieben. Ich verlinke es auch mal.
Oh, klingt gut. Wollen wir noch ein kleines bisschen über Verteidigungen reden?
Haben wir eigentlich
schon ein bisschen gemacht, ne?
Viel zwischendurch gemacht, ne?
Ja.
Wir hatten jetzt, genau, ich hatte ja eingangs von der Verteidigung gesprochen, die man im Netzwerk fahren kann, und das sind die MAC-Adressenfilter. Der Klassiker, in seinem Heimrouter kann man das natürlich einschalten und die MAC-Adressen hinzufügen, die erlaubt sind. Gibt es natürlich auch in Firmennetzwerken irgendwie, in Büros oder so, dass du dann irgendwie Port Control machst, also fixe MAC-Adressen auf den Ports nur zulässt, damit nicht irgendwer kommen kann und sich da anstecken kann und dann mitreden kann. Hilft natürlich nur bedingt, ne? Jeder, der irgendwie den Traffic sehen kann, der kann die MAC-Adresse sehen und kann sich die einfach selber geben und dann umstöpseln. Oder gerade im Fall von Firmennetzwerken, die haben dann häufig so IP-Telefone auf dem Schreibtisch stehen. Wenn du Glück hast, steht die MAC-Adresse noch irgendwie auf einem Sticker auf der Rückseite. Und du kannst dir die einfach geben und dich in den Telefonport einstöpseln. Oder selbiges geht auch gerne für so Multifunktionsdrucker. steht auch gerne mit dem Sticker irgendwie die MAC-Adresse hinten drauf. Das heißt, das hilft tatsächlich nur bedingt.
Ja.
So ein MAC-Adressfilter.
Da ist natürlich der Vorteil. Heutzutage ist das ja ein Design, dass ich, also ich muss ja bei WLAN die Möglichkeit haben, eine MAC-Adresse zu ändern. Das heißt also, früher, wo diese Hardware-Adresse nicht veränderbar war, das funktioniert heute nicht mehr mit Privacy-Features wie WLAN, muss das Betriebssystem die Möglichkeit haben, sich eine neue MAC-Adresse zu erzeugen. Das heißt, ich kann mir einfach die kopieren, reinsetzen und kann dann anfangen da, ja. Dann habe ich entsprechend Zugang zum Netz. Ja.
Ja, also eine ernsthaftere Verteidigung gegen sowas ist aber insgesamt sehr komplex, wäre vielleicht sogar was für eine eigene Folge mal, ist der 802.1x Standard.
Mhm.
Also das ist wirklich Authentifizierung an Netzwerkports. Das ist ein etwas komplexeres Protokoll-Framework irgendwie. Das macht Gebrauch von EAP. Ich glaube, das haben wir vielleicht schon mal kurz angerissen bei IPsec.
Das glaube ich, ja.
Extensible Authentication Protokoll.
Ja. Klingt gut.
So eine ganze, hätte ich gesagt, nicht sicher. Ich glaube, so in die Richtung. Eine ganze Suite an verschiedenen Authentifizierungsprotokollen, die man dann halt innerhalb dieses Protokoll-Frameworks verwenden kann. Zusammengefasst ist es ein bisschen umfangreicheres Setup, was einen Authentifizierungsserver beinhaltet. Radius wird da häufig verwendet, also ein Radius-Server, an den oft dann auch noch irgendeine Art von LDAP angebunden ist und du hast Zugangsdaten und musst diese eingeben, wenn du dich mit dem Netzwerk verbindest. Viele Studenten kennen das wahrscheinlich, weil EduRoam so funktioniert.
Mhm.
EduRoam, das an Hochschulen eingesetzte Netzwerk.
Mhm.
Das Schöne oder Praktische an dem Fall ist natürlich, dass jede Hochschule irgendwie ihren eigenen Radius-Server zur Verfügung stellt, wo das eigene LDAP-Directory dranhängt. Und wenn man jetzt zu einer anderen Hochschule geht, aber eingeschriebener Student an seiner Heimathochschule ist, kann man sich dort einfach ins EduRoam einloggen mit seinen eigenen Credentials und die werden dann geprüft bei dem Radius-Server der eigenen Hochschule. Mhm. Also sowas geht dann föderiert quasi. Und das ist natürlich für den Anwendungsfall super praktisch, wenn man jetzt als Student irgendwie eine andere Hochschule besucht, aber mit seinen Credentials von der Heimathochschule auch die anderen WLANs verwenden kann. Oder bietet sich natürlich auch an für Großkonzerne mit mehreren Standorten. Da könnte man das Ganze ähnlich handhaben. Für WLAN-Port-Zugriff, dasselbe gibt es aber auch für tatsächlich Ethernet-Port-Zugriff. Also im Büro sich irgendwo einstecken und dann muss man sich erstmal mit seinen Credentials einloggen. Das kann man ganz gut bauen. Das ist jetzt auch nicht, natürlich bietet das eigene Angriffswege, aber das ist erstmal nicht so trivial umgehbar wie ein MAC-Adressenfilter oder so.
Und es muss natürlich eine Kommunikation erstmal herrschen, ne? Dieses ARP zum Beispiel, wo ich ja erstmal Adressen brauche, um da eine Kommunikation aufzubauen. Also ich kenne jetzt, muss ich sagen, 802.1x nicht so im Detail, aber ich würde jetzt mal sagen, die Angriffe funktionieren jetzt erstmal auch, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass nicht.
Okay.
Bin ich auch nicht, habe ich jetzt noch nie aufgebaut und ausprobiert. Ja. Das ist aber schon, du bist in so einem Zustand, bei dem die erste Netzwerkkomponente quasi, wenn du dich frisch einsteckst, 802.1x kann und unterstützt und sie fragt dann quasi deine Credentials bei dem Radio-Server an. Also du redest dann nicht direkt mit dem, sondern das macht die Netzwerkinfrastruktur tatsächlich. Das heißt, du steckst dich ein und redest erstmal nur im WLAN ist es dann der Access Point, im Ethernet ist es dann der nächste Switch, der kommt. Und der handelt das für dich, bevor er dich überhaupt ins eigentliche Netzwerk lässt. Deswegen bin ich sicher, eine MAC-Adresse wirst du wahrscheinlich haben oder hast du und vermutlich findet die Kommunikation auch damit statt. Mhm. Aber ich glaube, der Switch macht den Port quasi nicht weiter auf, bis du authentifiziert bist. Mhm. Nachteil an der Geschichte, vor allem im Ethernet-Bereich, ist, du hast dann doch immer mal wieder doofe Geräte im Netzwerk, die das nicht können und nicht unterstützen.
Ja.
Und in der Port, in dem die eingesteckt sind, ist dann doch wieder von 802.1x ausgenommen und da steckt dann nur ein doofer MAC-Adressenfilter drauf und dann kannst du doch wieder irgendwie den Drucker oder das dumme Telefon ausstecken und dich dafür einstecken, weil diese Ports eben nicht abgesichert sind. Das passiert in der Praxis dann doch immer wieder. Ja, so viel zu 802.1x für heute, würde ich sagen.
Ja, können wir uns ja mal auf die Liste draufschreiben von zukünftigen Themen. Genau, und dann hätten wir, glaube ich, noch Network-Based Intrusion Detection System oder wie du es vorhin auch, Intrusion Prevention Systeme, die dann auch mal was verhindern, ne?
Genau, das war wie kurz bei dem Mirror-Port angesprochen, kannst du natürlich den gesamten Traffic, der in so einem Netzwerksegment herrscht, monitoren und beobachten. Mhm. Und da gibt es fertige Systeme, die sowas tun. Und das ARP-Spoofing war zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Das fällt natürlich auf, wenn du irgendwie mal ein ARP in deinem Netzwerk-Traffic hast und dann plötzlich geht's los und eins dieser Geräte fängt auf einmal an zu brüllen, wie bekloppt, irgendwelche ARP-Responses ungefragt zu verschicken, dann fällt das natürlich schnell auf. Und da habe ich recht wenig Erfahrung mit, gibt aber so Fertiglösungen, die dann teilweise mit den Switches arbeiten und Ports ausschalten und Geräte aus dem Netz treten, automatisiert.
Genau.
Also kann besser klappen, kann schlechter klappen.
Genau, ich kenne eine Software, die ist jetzt auch schon relativ alt, Snort. Das ist genau so ein Network Intrusion Prevention System, wo man auch eine riesig große, also erstens muss man dazu sagen, das sind dann, ja, vielleicht, also ich würde das mal Level 7 Firewall nennen. Das heißt, die gehen dann teilweise eben auch in den Payload rein, was normale Firewalls jetzt erstmal nicht machen. Die gucken sich den Header an und entscheiden daraufhin. Aber diese Firewalls gucken dann eben auch in den Payload rein und halten dann auch einen komplizierten State und können dann eben auch sagen, okay, wie viel ARP-Pakete kamen denn jetzt in dieser kurzen Zeit an? Das würde jetzt eine normale Firewall auch nicht mittracken. Oder was steht denn in diesen Paketen genau drin und wie genau? Und da gibt es so Signaturen, da gibt es auch dann öffentliche Datenbanken, wo man dann sagen kann, was weiß ich, die letzte Malware, die benutzt immer dieses und jenes Vorgehen. Also da gab es dann auch als, wir hatten ja in der vorletzten Folge auch Log4Shell, da gab es dann eben auch direkt Signaturen, die versucht haben, einige dieser Angriffe schon erstens zu erkennen. Allein erkennen würde bedeuten, ich erkenne jetzt ein Angriff und protokolliere es einfach mal. Kann vielleicht auch schon ausreichen unter Umständen. Und Prevention heißt dann eben, ich habe dann eben auch noch eine entsprechende, ich mache dann auch damit was, ich drop das Paket oder baue den Verbindung wieder auf, wieder ab.
Also nicht nur eine Meldung, dass da irgendwie ein bekannter String gerade durchgeflogen ist, sondern du leitest es auch nicht weiter. Ja, also vor allem, das ist ja auch irgendwie, da gibt es ja alle namhaften Hersteller verkaufen da ihre Next Generation Firewalls, genau, die dann irgendwie so viel extra machen und genau, die haben alle die Packet Inspection und du musst natürlich dein TLS terminieren und alles. Und alle von denen müssen ständig geupdatet werden. Die sind halt auch selber super anfällig, ne? Ja,
klar.
Die parsen halt jedes Protokoll, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und parsen ist immer so anfällig irgendwie für Memory Corruption Attacks beispielsweise. Ja. Da geht halt gerne mal was schief und das wird gerne mal ausgenutzt. Und vor allem, das ist genau dasselbe wie mit den ganzen Virenscanner. Die müssen alles entpacken und alles parsen können. Und da geht immer mal was schief irgendwie bei der Batterie an Protokollen, die da verstanden werden müssen. Und das machen diese Firewalls alle on the fly und ständig gibt es irgendwelche Remote Code Executions, die gefunden werden, und um diese Next-Gen-Firewalls hops zu nehmen. Und ja, deswegen müssen die ständig gepatcht werden. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ähnlich zu Virenscannern. Da muss man schon aufpassen, dass man sich die Angriffsfläche nicht größer macht, als man denkt irgendwie. Weil wenn du das Ding übernimmst, dann hast du ja doch schon wieder einen Fuß im internen Netz wahrscheinlich oder zumindest in im öffentlichen Teilbereich des internen Netz. Ja.
Das Witzige ist ja dabei, dass diese Systeme sehr, sehr effizient laufen müssen, weil jedes Mal, wenn du quasi den Payload untersuchst, dann dauert das ja auch eine Zeit lang. Das heißt, du willst ja, dass die Bandbreite möglichst hoch ist. Deswegen sind diese Programme meistens in C oder C++ geschrieben. Und dann hast du halt auch gleich diese ganze Memory Corruption Sache an der Backe.
Yep.
Das heißt, wenn du dich mal irgendwo vertust oder mal einen Nullpointer wieder irgendwie nutzen kannst oder so, dann kannst du halt direkt wieder dumme Sachen machen. Ja. Mhm. Also also auch zu dem ganzen Thema TLS aufmachen, da hatte ich mal letztens eine Diskussion, wo einige Sicherheitsleute dann der Meinung sind, das wäre eine ganz tolle Sache, diese TLS-Sachen aufzumachen. Da gibt es aber schon auch Untersuchungen, dass das teilweise eine ziemlich blöde Idee ist, dass das dann teilweise die TLS-Sachen sogar schlechter machen. Das heißt also, du machst ja eine schöne, tolle Verbindung auf und baust ja dann wieder TLS auf. Und teilweise ist das, was du dann wieder aufbaust, viel schlechter als das, was sie vorher aufgebaut hätten. Also es macht sogar die Sicherheit eigentlich fast schon schlechter. Naja.
Jupp.
Ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so. Ich bin da voll bei dir. Also man muss schon aufpassen. Eigentlich will man versuchen, den Angriffsvektor zu reduzieren. Aber damit kannst du halt kein Geld machen, ne? Also du kannst jetzt nicht zu einem Kunden hingehen und sagen, es wäre toll, wenn du einfach XYZ aus dem Haus schmeißt, hättest den Angriffsvektor weniger und auch ein Problem weniger. Mehr Geld kannst du machen, wenn du sagst, guck mal, ich habe hier ein neues Produkt, wenn du dir das noch reinschaust, dann bist du richtig sicher. Aber das fehlt dir halt noch, ne?
Jetzt auch noch mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning, alles drin.
KI-Firewalls ist the next shit, 100%.
So ist es nämlich.
Die versteht dann, Moment mal, ich glaube, ich werde hier angegriffen. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal lauter Connections killen. Das klingt super.
Ja, Das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Ja, die hat ja auch eine Lernphase.
Ja, klar.
Da schaut die erstmal nur zu und dann schaltest du die scharf und dann kann die ja erkennen, alles, was neu und doof ist, und das lässt die nicht mehr zu.
Ja.
Ich glaube, da gibt es schon richtig tolle Produkte.
Ja.
Und die sollten viel mehr eingesetzt werden.
Ja.
Und die sind auch noch viel zu günstig. Die könnten viel mehr nehmen, die Hersteller.
Ja.
Weil die sind nämlich Gold wert. Security-Team brauchst du nicht mehr. Die Firewall regelt.
Ja.
Gut.
Also,
dann
kauft unsere neue KI-Firewall, bitte. Ja. Jetzt heute Sag nur im Angebot.
Firewall. Ja, nur für exklusiv für Hörer unseres Podcasts mit dem Rabattcode
0x41 41, da bekommt ihr eure KI-Firewall zum Preis von, also zwei Stück vom Preis von einer.
Ja. Nee, das können wir nicht machen.
Nee,
da zahlen wir dann ja noch drauf.
Ach so, quasi, ja.
Ne? Die sind ja auch teuer.
Ja.
Sagen wir, ihr kriegt 5% Rabatt.
Okay, das klingt gut.
Okay, gut.
Ja. Wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Punkt.
Welchen? Portnocken.
Ja, genau.
Ja, tatsächlich.
Hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen drüber, oder?
Ich glaube auch.
Ja,
aber können wir der Vollständigkeit halber nochmal kurz. Wir hatten ja das Port-Scanning mit Nmap beispielsweise auch besprochen. Und ein ganz witziger Mechanismus, um seine Services vor Entdeckung zu schützen. Das geht natürlich nicht in jedem Szenario, aber angenommen, ich habe irgendwo einen Service laufen, zu dem ich mich gelegentlich mal verbinden möchte, der aber nicht permanent serviert werden muss, dann kann man den hinter Portnocking verstecken. Und das ist im Prinzip eine geskriptete Firewall, die den Port geschlossen hat, den aber öffnet, wenn sie zum Beispiel drei TCP-Sync-Pakete auf vorher definierte Ports legt. Also ich habe beispielsweise einen Server im offenen, freien Internet stehen und der hat einen SSH-Daemon lauschen. Der ist aber nicht erreichbar. Und wenn ich mich aber per SSH connecten muss, muss ich vorher ein TCP-Sync-Paket an Port 10.000, einen an Port 4 und einen an Port 443 schicken, beispielsweise. Und die Firewall erkennt diese Sequenz, das muss dann innerhalb von 10 Sekunden passieren und dann öffnet sie für die IP-Adresse, wo das herkommt, den SSH-Port für einen gewissen Zeitraum und ich kann mich dann in meinen Server einloggen.
Bist aber ganz schön bold, dass du das gemacht hast, ne? Weil wenn du dich unter Umständen irgendwie verkonfigurierst, kommst du vielleicht nicht mehr auf deinen Server drauf, ne, per SSH.
Ach, Quatsch.
Ja, hat alles gut funktioniert, oder?
Was soll passieren? Ich gehe meistens eh über Telnet rein. Ja, okay. Aber ist nicht so schlimm, wenn SSH nicht mehr funktioniert. Ja, das
ist eh zu umständlich, dieses Portlocking, dann machst du eh.
Ja, ist nervig. Klang erstmal richtig gut, aber dann musst du da jedes Mal erstmal anklopfen und alles und dann gehst du über Telnet rein.
Ja.
Ja, aber hatten wir ja, glaube ich, in der WireGuard-Folge schon.
Ja, ich glaube.
Das ist gar nicht mehr nötig, das Portnocking, weil du kannst einfach WireGuard verwenden und SSH dann nur auf dem WireGuard-Interface lauschen lassen. Und WireGuard ist von außen schwer per Portscan zu erkennen, weil
WireGuard reagiert ja gar nicht. Das muss ja schon.
Genau, reagiert gar nicht, wenn ein nicht korrekt encryptetes Paket reinkommt.
Ja.
Also so die moderne Variante vom Portnocking. Nur dann brauchst du halt immer den Schlüssel.
Ja.
Beim Portnocking kannst du theoretisch auch, wenn du gerade woanders bist, an irgendeiner Maschine alles verloren hast, kannst du theoretisch trotzdem, dann könntest du noch auf deinen Server.
Ja. Ja, coole Sache.
Ja. Würde mich, ich hätte gerne echt mal Informationen, ob das noch eingesetzt wird oder wie viele Leute das einsetzen.
Ich glaube, man wäre überrascht, dass es doch schon viele Leute gibt, die das irgendwie cool finden und das doch irgendwie deployed haben.
Das könnten wir mit unserem Podcast machen, dass jeder erstmal rausfinden muss, welche Pakete er schickt und erst dann kriegt er einen Podcast.
Du meinst damit uns noch weniger Leute? Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Genau. Knocking on Heaven's Door. Gut. Haben wir noch was?
Ja, ich denke, wir können den Sack hier zumachen, ne?
Ja. Gut. Dann würde ich mal hier das langsame hier, dieses Outro einschalten. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen.
Hallo.
Zu einer neuen Folge von Zeckvoll FM. Ja, gut. Verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Zuhören. Gut. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.